So, Gunnar. Schön, wir haben gerade überlegt, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich weiß es immer noch nicht.
Irgendeine Messe, auf der Piste. Wir sind noch nie zusammen gefahren, wenn ich das richtig rekapituliere. Es muss irgendeine Velo Berlin.
Eine Eurobike? Oder doch, eine Eurobike. Eine der letzten, vor der Corona-Zeit, so, Eurobike.
Genau.
Ja, siehst du mal.
Was schon lange her ist.
Ja. Wir sind jetzt im Besprechungsraum beim Globetrotter Hamburg am Wiesendamm. Dankenswerterweise auch mit einer deiner Unterstützer. Und weil du ja immer so schön sagst, hier Lobbymeter, du kannst dir gerne alles, allen danken und alles sagen. Das ist, mein Podcast ist quasi außerhalb der deutschen Gesetzgebung. Ja, wobei, wir nennen ja immer viele Marken, deswegen geht das schon.
Ja, ich finde auch gar nicht das Marken nennen schlimm. Ich finde, dass es ab und zu mal bei dem einen oder anderen Podcast auch so eine etwas schwer nachvollziehbare Varianz gibt, wann drumherum gesprochen wird und wann in Marke genannt wird.
Ja.
So, das finde ich viel irritierender, als wenn man sagt, alles klar, ich habe hier einen Schwalbereifen oder alles klar, ich bin irgendwie von Conti gesponsert.
Ja.
Name it.
Ja.
Ist wie beim bei den Öffentlich-Rechtlichen, wo ich mich auch sage, ich wundere mich, dass in irgendwelchen Talkshows abgeklebt wird und die Fußballer im Interview im Hintergrund die Logowand aber bleiben darf. Und dann sind wir bei diesen vielen Momenten, wo wo die Realität doch Widersprüchlichkeiten einem präsentiert.
Das ist jetzt auch ein besonderer Podcast für mich, weil ich normalerweise nicht die Menschen, mit denen ich rede, persönlich treffe. Also du kannst dich mehrfach geehrt fühlen, weil ich sonst alles dran setze, dass man sich nicht trifft. Ja, also das meine ich, viele sind jetzt halt auch sonst wo, ne? Also da lohnt sich nicht hinzufahren und so. Aber jetzt habe ich mal eine Ausnahme gemacht. Und zwar einfach, du hast mich einmal natürlich wegen Workpacking geködert und ich hatte mich heute Abend, hast du einen Vortrag hier, da habe ich mich eher angemeldet und dann dachte ich mir, wenn du mich schon mit GST köderst, was jetzt nächstes Jahr die Grenzstein-Trophy passiert, da komme ich doch mal glatt vorbei, da müssen wir uns doch mal unterhalten. Deswegen zwei Themenbereiche, dachte ich heute. Das eine ist, wir reden natürlich erstmal über dein Workpacking. Und dann reden wir über die Grenzstein-Trophy. Da bin ich dann eher darauf angewiesen, dass du mir mal erzählst, was du da so geplant hast und in welche Richtung das geht. Das finde ich immer interessant. Auch weil ich jetzt mir nochmal dieses Buch von Matthias Müller und Markus Weinberg habe ich nochmal durchgelesen. Und da ist ja auch nochmal ein Interview mit dir drin. Und die haben ja auch für ihren eigenen Podcast damals, als es die Bike-Bild noch gab, muss man jetzt sagen, hast du ja dann auch mit Matthias das Gespräch geführt über seine Tour de Ride und da ist ja so ein bisschen die GST auch draußen stand. Aber später. Gunnar, vielleicht sag doch noch mal kurz, wer du bist, für viele, die das vielleicht gar nicht wissen oder nur halb.
Ja, ich weiß auch nicht genau, wer ich bin. Nee, Spaß beiseite. Gunnar Fehlau ist mein Name. Ich bin dieses Jahr 50 geworden. Ich habe mal mich und mein Tun und Sein und Selbstverständnis mal auf einen Hashtag runtergebrochen, der, das nenne ich Velopreneur. Sprich, ich mache alles Mögliche rund ums Thema Fahrrad. Also am liebsten fahre ich natürlich selber gerne Fahrrad. Und beruflich bin ich eins der Bindeglieder, sage ich mal, zwischen Medienwelt und Fahrradwelt. Mhm. Das äußert sich gegenwärtig in drei kleinen Unternehmen. Das ist der Pressedienst Fahrrad, der das ganz explizit für Medien macht. Dann haben wir die Velonauten, was so ein bisschen eine Lohntexterei ist, wo einfach wir als fahrradkompetente Konzeptionierer und Textarbeiterinnen einfach verschiedenen Firmeninstitutionen sonst wem helfen und auch der Heimathafen und die Gründungsredaktion vom Fahrstil-Magazin sind. Und das dritte Standbein, das ist jetzt neu, ist Bootcamp.bike, wo wir dieses Fahrrad erklären, was ich mal als unsere Kernkompetenz bezeichnen würde, in den Business-to-Business-Bereich bringen, nämlich beim Onboarding neuer Mitarbeiterinnen. Denn die Fahrradbranche, auch wenn gerade die Witterung ein bisschen garstig ist, die Klimalage fürs Fahrrad ist ja super. Das wird also in den nächsten Jahren weiter die Gesellschaft begleiten und dadurch wird die Branche neues Personal brauchen. Das rekrutiert sie nicht mehr aus sich heraus. Und da muss man die Eigentümlichkeiten im positiven wie im negativen Sinne der Fahrradbranche und des Fahrrades den Leuten einfach erklären. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein interkulturelles Training. Wenn dich ein Großkonzern nach Japan schickt, dann machst du ein interkulturelles Training, damit du weißt, Visitenkarte mit einer Hand, mit beiden Händen, mit rechts, mit links, Schuhe an oder aus, Einladungen annehmen, ja, nein, Essen, Teller leer essen, ja, nein. Das, was in dem einen kulturellen Kontext ein Affront ist, ist woanders das, was du tun musst. Und so kann man Fahrradbranche auch verstehen. Einige Sachen sind bei uns doch ein bisschen eigentümlich. Manche fürs Gute, manche fürs Schlechte. Und wenn jemand von außerhalb kommt, dann ist es schlau, ihr oder ihm das einfach mal zu erklären und relativ wertfrei, damit er oder sie schnell ihren Job gut erledigt. Mhm. Das ist unser dritter Stand.
Du kriegst ja auch mal diese Bootcamp-E-Mails, so. Da seid ihr ganz erfolgreich eigentlich, ne?
Ja, also ich würde sagen, ja. Also die Rückmeldungen sind super für die, die es gemacht haben. Einzig ist es natürlich so, und dann sind wir wieder beim Witterung der Branche gerade, wir haben halt volle Lager. Volle Lager heißt, eigentlich uns geht's gut, wir haben genug Geld, das Geld ist nur im Aggregatzustand Material, im Lager und nicht auf dem Konto. Und das schränkt natürlich die Handlungsfähigkeit der Firmen ein. Sprich, der Cashflow ist einfach gerade, es ist nicht genug Bargeld da. Und das sorgt dafür, dass sie natürlich, du kannst ja deine Energieversorgerrechnung nicht mit Rädern bezahlen, die müssen mit Bargeld, mit Geld bezahlen, Mitarbeiter genauso. Dass sie alle gerade sehr darauf achten müssen, dass sie die Ausgaben, die sie mit Geld machen müssen, dünn halten, und das sozialverträglichste Kündigen ist nicht einstellen. Das ist immer ganz pragmatisch. Mhm. Und damit sind wir beim Bootcamp Bike natürlich ganz eng am Wasser.
Ja.
So, also wenn's ernst wird, das erste, was man nicht macht, ist Leute einstellen. Sodass die Kurse nicht ausgebucht sind, aber die, die da sind, sind super Leute, und die, die einen Kurs bei uns gemacht haben, geben uns extrem gute Rückmeldungen. Mhm. Also insofern würde ich auch sagen, wir müssen da uns einfach so ein bisschen wie vom Regen jetzt ein bisschen unterstellen und in Deckung bringen. Und wenn die Branche wieder Tempo aufnimmt, dann sind wir parat und dann wird das im Bootcamp auch so sein. Also insofern würde ich sagen, ja, wir sind erfolgreich.
Wird sie erst wieder im Frühjahr einspringen, wenn quasi Leute gucken, ah, okay, ich brauche ein neues Fahrrad, weil ich hatte jetzt andererseits auch viel gehört, alle, die sich ein Fahrrad kaufen wollten, haben das jetzt getan.
Also, das ist, wie viel Zeit haben wir? Weil das wäre ein dritter Block. Den kann man nicht so unterkomplex auf zwei Sätze eindampfen. Damit wird man der Vielschichtigkeit nicht gerecht und es wird gefährlich, weil dann Verkürzungen stattfinden, die womit man dann eher das Wunschbild produziert, was man als Ergebnis haben will, so wie die Journalistin immer gerne sagen, ich lasse mir doch eine gute Geschichte nicht durch Recherche verderben.
Ja.
Also insofern sollten wir jetzt aufpassen, das nicht zu stark zu vereinfachen. Und man muss auch überlegen, für wen. Wir haben die produzierenden Teil, wir haben den distribuierenden Teil, wir haben also Großhändler, Marken und wir haben den Handel. Das wird sich an unterschiedlichen Zeitpunkten für die jeweiligen Akteure lindern und wieder irgendwas Ähnliches wie Normalität entstehen. Die meisten Leute, mit denen ich rede, die reden von so einer wirklich breiten Normalisierung. Eher von der 25 als von dem Jahrgang 24. Mhm. Also das nächste Jahr wird noch für die Branche nach innen auf jeden Fall turbulent. Das muss sich nicht notwendigerweise für die Kundinnen nach außen äußern. Mhm. Also da sind Läden, in denen ist Material, in denen ist kompetentes Personal, in denen wird man Reparaturen kriegen, in denen wird man Ersatzteile kriegen. Das wird funktionieren. Wie die Struktur dahinter ist und wer da wie viel wie man sagen, federn lassen muss. Das wird sich zeigen, dass vielleicht das der letzte Satz dann zu. Und wen es da zerfieselt, das muss nicht notwendigerweise, und das ist das Zynische und Traurige, damit zu tun haben, dass die Company in Anführungsstrichen irgendwie schlecht gearbeitet hat oder kränklich war oder irgendwas, sondern da kann man manchmal auch ganz böse gesagt einfach nur Pech haben. Und insofern ist es in der Branche so, dass auch denn die namhaftesten Marken, und ich will jetzt extra keine nennen, weil das dann ja, schon sowas Assoziatives hätte, also selbst Marken, denen man jetzt in den Büchern vielleicht ein bisschen eng, es braucht nicht viel, dass es für sie zu eng wurde. Mhm. So, und da kann es, also das kann auch so ein bisschen turbulent werden, aber auf der anderen Seite, wer sind wir, dass wir? Also ich meine, die Hotelbranche, die Gastrobranche, es gab genug Branchen, die während Corona richtig durchgeschüttelt wurden. Wir hatten jetzt zwischendrin auch ein bisschen die Chance, Speck anzusetzen. Vielleicht hat der eine oder andere da auch ein bisschen Gier noch mitspielen lassen oder ein bisschen einfach den Horizont zu eng gemacht und war zu euphorisch. Also ich will mal zusammengefasst sagen, Klima fürs Fahrrad ist super, haben wir jetzt mal Turbulenzen und ein bisschen schlechte Witterung für noch 12 bis 18 Monate. Und danach müssen wir uns sortieren, Krönchen richten und weiter.
Mhm. Pressedienst, Fahrrad, Velonauten, Bootcamp, das alles ist ja quasi dein Job. Ne? Und den hast du jetzt für ein Jahr aufs Fahrrad verlegt. Erzähl mal, also da sind wir jetzt nämlich bei dem Workpacking. Ich habe das am Anfang verfolgt, du hast ja am Anfang auch schon mal gesagt, Martin, wollen wir uns mal dazu unterhalten? Und da wollte ich erst mal warten, einfach weil ich gucken möchte, also ich finde jetzt den Moment idealer, ja, so, weil du ja jetzt sehr viel berichten kannst. Und erzähl erst mal grundsätzlich noch mal was, auch wenn du das schon wahrscheinlich oft getan hast und nachher heute Abend auch noch mal. Die Idee dazu, die Motivation, es hat was mit 50 Jahre Gunnar zu tun, habe ich festgestellt.
Gar nicht mal so. Also das ist so dieser eher boulevardeske Gassenhauer Midlife-Crisis.
Dann hat er funktioniert.
Papa, willst du noch mal wissen, Approach? Den würde ich gar nicht so in den Vordergrund rücken. Ich hatte zwar so für mich und nicht, also nicht mit dieser, ich sag mal, Temperatur, die man so dem Midlife-Crisis dann gibt. Ich hatte schon so die Überlegung, wow, du bist 50, was könntest du machen? Mhm. Und hatte so Ideen wie 50 Tage fahren oder 50 Leute besuchen. Hatte so, hab mit diesem Gedanken schon so seit 2-3 Jahren immer mal wieder gespielt. Hatte auch mal überlegt, ein 50er Schnitt fahren irgendwie. Gut, das mit einem voll
verkleideten, auf deiner Radrennbahn
das mit einem vollgeverkleideten Liegerad Pillepalle gewesen wäre. Also hatte so diverse Ideen auf 50 Veranstaltungen besuchen, so. Das war aber so eher relativ weit hinten im Stübchen, so. Ich kann einfach so historisch erzählen und dann erklärt sich auch, was ich da tue. Das eine ist, während Corona habe ich unglaubliches Defizit an genau das, was wir jetzt tun. Hier gegenüber sitzen, sich treffen, sich austauschen, Leute besuchen, Veranstaltungen besuchen, unterwegs sein, da ein Riesendefizit aufgebaut. Wir haben das alle mit diesen Kacheln in Zoom irgendwie hinbekommen und das war ein perfektes Tool und jetzt, wo wir wieder freier sind, schrauben wir es ja auch zurück und sagen, okay, das machen wir per Meeting, das machen wir per Telefon, das machen wir per E-Mail, das machen wir per Live-Treffen und jeder hat so seine eigene, gibt so ein bisschen Überlappung, der eine ist dann halt eher so der Zoom-Freak, der andere sagt, oh, ich bin froh, wieder viel unterwegs zu sein, aber das sortiert sich jetzt neu und da ist halt eine Spielart, nämlich Videokonferenz in der Breite dazugekommen. Ich hatte also ein Riesendefizit und habe da wirklich so eine Sehnsucht und so gesagt, boah, Leute treffen, komm, Sachen mal. Das zweite war, während Corona haben bei mir im Freundeskreis alle, die nicht bei 1, 2, 3 auf den Bäumen waren, gefühlt sich ein T1, 2, 3, 4, 5, 6 und irgendwie von Fiat oder Sprinter da irgendwie Bulli gekauft und irgendwie Vanlife gemacht und posteten auf einmal Bilder irgendwie. Und ich habe diese Bilder gesehen und habe immer so das Auto daraus gepixelt und ein Fahrrad reingepixelt. Hab gesagt, ja, geil, da mit dem Fahrrad. Ja, geil, das mit dem Fahrrad, habe ich mir immer gedacht. Und dann kam so als dritter Layer, dass unsere Kinder einfach zum Studium ausgezogen sind und wir auf einmal nach irgendwie 22 Jahren auf einmal Uni und ich uns angucken und sagen, so, jetzt sind wir wieder alleine. So, wie machen wir das jetzt? Wie wollen wir leben? Wo wollen wir leben? Wie soll sich Beziehung gestalten? Und ich meine, das ist so, als wenn du, ja, keine Ahnung, wie bei einer, in jeder Konstellation auf einmal, das ändert sich mal grundsätzlich und ich finde, verändern ist geil, verändert werden ist scheiße. So, das heißt, ich wollte diesen Prozess oder diesen kritische Lebensereignis, wie es in der Psychologie heißt, jetzt nicht einfach so passieren lassen und dann mal gucken, was das mit mir macht, sondern ich wollte eigentlich da aktiver rein und sagen, okay, jetzt haben wir noch 20 gute Jahre auf Holz geklopft, indem wir sehr autonom und autark und selbstbestimmt sein können. Und alles ab 70 ist dann nach meinem Verständnis Bonus. Wenn es jedes Jahr, dass da cool läuft, ist geschenkt. Aber bis 70 kann man, glaube ich, ganz gut, darf man schon mit einer gewissen Verlässlichkeit und Erwartungshaltung sagen, das wird noch eine geile Zeit. Und da mal zu überlegen, wie willst du leben, wie willst du zusammenleben? Und du kannst Situationen ja nur gut bewerten, wenn du rausgehst. Wenn du mittendrin bist, agierst, siehst es nicht. So. Und da habe ich irgendwann so einen Duschmoment im August letzten Jahres gehabt, so unter der Dusche, wenn so das Hirn schon irgendwie wieder auf Hochtouren anfängt zu laufen, aber noch nicht.
Hast du deinen Facebook-Post gesehen? Du hast ja dann geschrieben, also ne, übersetzt so, ich war gerade durch und ich habe eine geile Idee, mal sehen, ob was wird. Und dann sind ja alle schon.
Genau. Weil also ich habe manchmal vor diesen Duschideen auch Angst. Also das heißt nicht, dass ich deshalb ungepflegt bin, weil ich nicht so oft dusche. Aber ich habe manchmal so, wo ich so sage, oh, also wenn so dieses, das ist so wie der erste Antritt, wenn die Muskeln irgendwie warm sind, wo es richtig knallt und cool ist am Berg. Und so ist das ja auch so. Du hast morgens ein bisschen wach geworden und irgendwie und das Verstand und alles Sinne laufen, aber sie sind auch nicht so zugeschüttet mit Tagesinput. Und das ist einfach immer ein Moment, wo geile Ideen kommen. Und dann war ich so unter der Dusche und dann dachte ich mir, ey, weißt du was? Dann war ich so bei Kinder sind weg, Uli, irgendwie Vanlife, da könnte ich mal wieder hin. Und da habe ich gesagt, ey, scheiß die Wand und du machst Vanlife ohne Van. Mhm. So, also warum muss man das mit einem Auto machen? Mhm. Schnappst du, und da war ich relativ schnell klar, brauchst ein bisschen mehr. Okay, nimmst ein Cargo-Bike, ja, dann wird's auch anstrengend. Lässt du dir von dem Motor helfen, endlich mal einen Einsatz für ein E-Bike. Mhm. Weil ich habe nichts gegen E-Bike, einzig, ich habe sie für mich nicht gebraucht, im Sinne von, dass sie mir eine zusätzliche Qualität geben. Mhm. Ich kaufe mir immer dann ein neues Fahrrad, wenn es mir neue Möglichkeiten eröffnet. Mhm. Ich brauche nicht ein neues Rennrad, nur weil es 3 Gramm leichter ist. Mhm. Aber wenn ich mit einem Rad, mit einer spezifischen Radgattung neu und anders etwas erleben kann, dann will ich die immer haben. Und vor dem Hintergrund habe ich immer vor E-Bikes gestanden, die wir oft in der Redaktion haben gesagt, ja, ist cool, aber ich brauche es jetzt nicht, weil mir so. Und in dem Moment dachte ich, nee, da nimmst du ein E-Bike, weil du machst ein Cargo-Bike, kannst du ein bisschen schieben lassen, dann wird es nicht so krass selektiv anstrengend sofort. Und und kurz danach war ich auch schon so beim Assoziieren. Ich glaube, ich habe, also vielleicht war es sogar der gleiche Duschgang noch, wo ich gesagt hatte so, okay, und ich dusche nicht so lange und direkt in der Ökobilanz. Ich bin das geht erstaunlich schnell. Also bin jetzt nicht so eine halbe Stunde Duscher, mit Sicherheit nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ey, Vanlife, ja, dann ja, Bike Life funktioniert nicht. Ja, was machst du denn da? Ja, es ist Bikepacking, aber es hat auch mit Work and Travel zu tun. Und dann habe ich relativ schnell Workpacking rausgemacht. Und das ist ja immer der geile Moment, wenn du dann zum Rechner gehst, Domain-Recherche machst und Workpacking guckst und sagst, da ist noch richtig viel frei. Und dann sofort das, war dann irgendwann kurz danach auch die Domain gesichert. Und dann habe ich mit Uli gesprochen. Und die hat extrem cool reagiert und auch sofort erfasst, worum es mir dabei ging. Und hat das irgendwie hat sofort gesagt, jo, bin ich dabei, ist cool. Dann habe ich mit dem Team gesprochen. Wir sind ja auch irgendwie je nach Zählweise 11 oder 12 Leute. Mhm. Was ja jetzt auch nicht wenig ist. Und die haben das im Prinzip auch gesagt, ja klar, machen wir, irgendwie wird anders, springen wir aber rein in die Lücken. Ja, und dann war es, glaube ich, Mitte September, habe ich gesagt, alles klar, das ist jetzt der Plan. Und mit am 2. Januar los. Also das
war. Warum eigentlich ein ganzes Jahr? Also wir waren ja vorhin bei diesem 50, man hätte ja auch sagen können, okay, ich mache das dann vom Frühling bis zum Herbst. Mhm. Ne? So, wie kam das jetzt?
Naja, da bin ich... wer A sagt, muss auch Rübeid sagen. So. Und ich hatte natürlich dann diesen kessen Spruch irgendwie Vanlife ohne Van und irgendwie die letzte Bastion des Autos. Also wenn man so in so einem Dielschen, Katja Dielschen verkehrspolitischen irgendwie Reibungssinne mal hochjessen will, dann würde ich sagen, das ist ja die letzte Bastion des Autos, die jetzt erschlossen wird. Es gibt schon Bestatter, es gibt Feuerwehr, es gibt Krankenwagen, es gibt nichts, was es nicht gibt, aber bei Vanlife und Digital Nomaden, da bisher haben die Leute dafür ein Auto genommen. Genau. VW Bulli und ich habe die Hand gehoben und gesagt, nee, ich mache das anders. Und hätte ich das dann irgendwie von Mitte Mai bis Mitte August gemacht, dann hätten sich alle ganz entspannt zurückgelegt. Ja, Fehlauer, im Sommer kann das jeder. Mhm. Das heißt, ich bin jetzt der Depp, der das mal ein Jahr durchziehen muss, damit man sagen kann, das geht bei jeder Witterung. Disclaimer, Klammer auf, Teil meines Fazit wird sein, ich würde die Termin und Location würde ich etwas anders abstimmen. Das ist schon, also das ist jetzt nicht der geilste Teil, das im November in Deutschland zu machen.
Ich habe nur gesehen, du hast dann so einen kleinen Ofen dann gehabt,
aber da ist,
so
ein Hybrid-Ding. Genau. Aber also auf jeden Fall, also ich habe dann gesagt, okay, wenn ich mich da nicht in Anführungsstrichen auf so einer ganz erst Level Ebene angreifbar in Anführungsstrichen machen will, dann muss ich auch zeigen, dass das irgendwie geht. Und dann war ich relativ schnell bei einem Jahr. Auch weil ich dann irgendwann fragte, wann fährst du denn jetzt los? Das ist ja ein bisschen willkürlich. Und dann habe ich gesagt, ah, weißt du was, machst du ein Jahr, fährst am ersten los. Und dann habe ich die einzige Einschränkung, die ich gemacht habe, ich hätte es jetzt extrem affig gefunden, Weihnachten alleine in der Rhön zu sitzen, mir ein Yes 30 aufzumachen und eine Kerze draufzustecken und Adventslieder zu singen, während sich die Familie irgendwie erstmals, seitdem alle weggezogen sind, so richtig zu Weihnachten trifft. Es geht ja nicht um Kasteiung, es geht ja darum, geilen Scheiß und eine geile Zeit zu haben. Und dann habe ich gesagt, alles klar, du hast erlebt, was du erleben hast Und hab mein, und dann habe ich gesagt, ja, wann kommst du zurück? Dann habe ich meinen Zahnarzt angerufen. Ich finde das eine schöne Schote, aber sie ist wirklich so. Mein Zahnarzt oder die Zahnarztelfin angerufen, habe gesagt, so hier, ich hätte gerne den letzten 9-Uhr-Termin in 23. Ja. Muss ja einmal im Jahr so diese Zahnarztuntersuchung machen, damit man dann in dieser Rabattaktion drin ist, sage ich mal. Und dann meine Zähne lasse ich auch nicht jeden ran, so, und da ist schon ein Vertrauensthema. Und dann sagte der Arzt von, ja, 21. Dezember, 9 Uhr ist der letzte 9 Uhr Termin des Jahres, den wir vergeben. Ich sage, alles klar, den nehme ich. So, und damit war klar, okay, du musst am 20. halt zurückkommen, damit du frisch geduscht und mit ordentlichen Klamotten und irgendwie
akkurat das alles erscheint. So. Ja, jeder denkt wahrscheinlich so, das ist voll durchdacht und so. Nein, am Alltag ausgerichtet.
Knallhart. Ja, so eine Mischung. Bisschen durchdacht, bisschen am Alltag. Und das ist ja auch, ich sag mal so, das große Thema meiner Tour beim Worldbacking. Es geht ja darum, diese Abmischung aus Alltag, Arbeit und Abenteuer mal anders zu machen. Das Normale ist ja für viele, du knuffst die Woche von Montag bis Freitag, dann irgendwie um 16 Uhr lässt du den Griffel fallen irgendwie und dann guckst du, dass du am Wochenende machst dann ein bisschen die Hausarbeit, die nötig ist und dann versuchst du dir noch irgendwie ein bisschen Abenteuer einzutacken. Habe ich ja auch gemacht. Und darüber bin ich auch zu dem ganzen Micro-Adventure, Overnighter, darum heißt mein Blog ja auch so. Mhm. Weil ganz oft sich das dann doch am Ende extrem komprimiert hat und in Anführungsstrichen schlimmstenfalls so, nach der Arbeit los, irgendwie durch die Nacht irgendwo hin, am anderen Morgen wieder im Büro sitzen. Mhm. Was ja auch eine krasse Abmischung ist. Oder du arbeitest irgendwie 3-4 Monate durch, um dann eine Woche Abenteuer zu machen. Mhm. Das heißt, ganz oft ist es irgendwie, das wird der geile Teil verschoben. So, und ganz oft, ich glaube, das kennen viele Leben, und ganz oft fällt er auch aus. Mhm. Ja, weil dann, und das sind ja, am Ende sind es ja Entscheidungen. Also ich will, was ich damit sagen will, ist, die Leute, wir haben ja verschiedene Rollen. Also wenn du das Wochenende vorhattest, eine geile Radtour zu machen und dein Kind ist krank, dann ist es ja nicht so, das Kind hat dich aufgehalten, sondern du arrangierst deine inneren Rollen neu und sagst, okay, die Rolle Abenteurer Gunnar, die ist mir jetzt selber über alles gerade nicht so wichtig, weil mir die Rolle Vater gerade wichtiger ist. Also ranke ich das runter und an der Rolle heftet halt an dem Wochenende irgendwie ein Overnighter und jetzt heftet an der Rolle Vater halt irgendwie ein krankes Kind pflegen. Mhm. So, und dann bist du in der Rolle auch da und dann ist das auch gut und dann machst du das auch gerne. Aber es ist oft so, dass du die Sachen, die nur mit dir zu tun haben als Rolle, weiter runter rankst. Mhm. So, weil irgendwie bei andere Bezugspunkte, so, wie viel People-Pleaser man ist, muss ja jeder für sich entscheiden. Aber viele haben dann das Problem, dass sie Sachen verschieben. Mhm. Und dann kommt auch der Kontext meiner Frau, die ist Trauerrednerin, also die kriegt jeden Tag die Geschichten mit von Leuten, ja, und dann in der Rente wollten wir haben die Unterlagen, hier sind die Unterlagen zur Kreuzfahrt, wir wollten nächste Woche buchen und dann dummerweise kommt ein was auch immer dazwischen. Also es kann schnell vorbei sein. Mhm. Und dann den geilen Scheiß zu verschieben, das fand ich früher schon immer beim Grillen oder beim Buffet doof, zu sagen, ich esse jetzt erstmal und die geilen Sachen am Ende. Ja. Habe ich nie verstanden. Ja, oder wenn man irgendwie frisches Brot kauft und hat noch altes. Mhm. Ich habe immer dann das Frische gegessen, weil ich gesagt habe, hey, morgen sind beide alt. Mhm. Da kann ich sie in den Toaster stecken oder irgendwas. Aber wenn ich heute was Frisches kaufe, um es einen Tag zu lagern, das ist, habe ich nie verstanden. So. Und da hat meine Frau dann auch aus dem Kontext heraus gesagt, ey, komm, wenn du Bock drauf hast irgendwie und wenn du denkst, dass es gut ist, dann mach jetzt. Wer weiß, was passiert. Mhm. So. Mhm. Ja, das ist so die Gemengelage, aus der dann irgendwie Workpacking entstand, aus der der Termin entstand und aus der dann auch entstand, ja, wenn ich irgendwie hier dicke Lippe mache, dass man für Vanlife kein Van mehr braucht, dann bin ich halt auch der, der es beweisen muss für ein Jahr. Und weil ich das entlang von Business-Terminen mache und fürs Team auch erreichbar sein wollte und für spontane Dinge, war es klar, ich bleib in Deutschland. Mhm. Ich hätte natürlich auch einfach im September oder im Januar starten können und direkt irgendwie übers Breisgau mich irgendwie um die Alpen herum möglichst schnell irgendwie an die Mittelmeerküste durcharbeiten können und wäre dann da erstmal Richtung Spanien gekurbelt. Das wäre sicherlich geil geworden und hätte irgendwie dann den Sommer hier verbracht und wäre so mit den letzten warmen Tagen über die Alpen wieder irgendwie in die Ebene Richtung Mailand oder weiß der Henker wo, oder hätte mich Richtung Toskana aufgemacht. Das wäre auch gegangen. Funktioniert aber nicht, wenn du mitunter einfach auch aus PDF-Kontexten Montag erfährst, dass du mittwochs einen TV-Dreh irgendwo hast oder so. Und ich wollte mir auch keinen Versuchsaufbau machen, der dann irgendwie mich in Verkehrsmittel steigen lässt, die ich eigentlich vermeiden will. Also ich wollte nichts generieren, was mich zum Fliegen zwingt. So. Und insofern war klar, ich bleibe in Deutschland im Nahfeld, dass ich irgendwie immer binnen, ich sag jetzt mal, einem halben Tag einen ICE-Bahnhof erreiche, dass ich mein Rad dann irgendwie parke und unterbringe und dann Dinge.
Mitnehmen geht ja immer noch nicht, ne? So ein
nee, Cargo war ich sowieso nicht. Und da muss man auch ehrlich sein.
Ich verstehe das, ja. Aber.
Ich verstehe das, weil das Ding wiegt irgendwie knapp 40 Kilo der Bolide, mit den Akkus dann noch mal ein bisschen mehr. Dann habe ich noch mal ungefähr das gleiche Kilo an Trockengepäck. Die 90 Kilo, die heb ich nirgendwo hoch. Also da ist bei einer hohen Bürgersteigkante, ist man im Bereich zumindest hochwärts in der Unfahrbarkeit. Das Ding würde ich in keinen Zug gewuchtet kriegen, der nicht voll rollitauglich ebenerdig ist. Und das ist ja nicht verlässlich bei jedem Bahnhof und bei jedem Zug der Fall. Insofern würde ich, also da habe ich, selbst wenn sie es mir erlaubt hätten, hätte ich es gesagt, vorsichtig, blöde Kombination. Dann mache ich halt eine Dienstreise wie jeder andere Mensch auch. Ich verlasse mein Haus, in dem Fall mein Hausrat, schließe die Tür ab, wie man zu Hause die Tür abschließt, sprich, sorgt dafür, dass das irgendwo sicher steht, setz mich in ein Verkehrsmittel, fahr wohin, mach meinen Termin, fahr danach zurück und setz mich wieder aufs Rad und fahr weiter.
Arbeiten jetzt so unterwegs hat ja auch gewisse viel mit Routine zu tun. Also wie lange hat das bei dir gebraucht, um dich an diese neue Routine zu gewöhnen? Also es war ja dann fahren, dann baust du dein Zelt auf, ne, gerade am Anfang, dann hast du da deinen Bulli-Ofen da, den ich da gesehen hatte, und dann fängst du an mit Arbeit. Arbeitest du tagsüber oder wann fährst du? Wie machst du das? Wie kombinierst du das?
Ich bin jetzt, glaube ich, in der Agilitäts-, Spontanitäts-, Adaptions-, nenn es wie du willst, Agile, Ranking sehr weit oben. Also es ist krass, wie unglaublich fluide ich mich der Situation, dem Timing, den Begebenheiten jetzt anpasse und die Wellen surfe und mich nicht in die Brandung stelle und sage, die Welt soll aber anders sein. So. Das ist auch einer der für mich spannenden Learnings, wie krass man sich anpassen kann, ohne das Gefühl zu haben, ich habe mich jetzt verbogen oder ich habe Ideale aufgegeben oder Ansprüche verkauft oder so. Ganz komische Dinge, die wir ja auch rund ums Gendern oder so kennen, wo dann Leute an so einer ganz großen, an so einer totalen Kleinigkeit das Riesenfass aufmachen und deshalb überhaupt sich total verkanten und überhaupt keine Veränderung können, weil das so fürs Ganze steht. Da bin ich jetzt an einer krass anderen Stelle, was so Arbeitslogiken oder so angeht, wo ich sage, das muss jetzt ja irgendwie funktionieren. Und wenn hier gerade Schnee ist oder wenn hier kein Internet ist oder, ja, dann mache ich das auf diese oder jene Weise. Und da habe ich zwei verschiedene zwei verschiedene thematische Läufe. Auf deine Frage bezogen, das eine ist, ich bin super gestresst in die Tour rein und habe, wenn wir beim Pressedienst Fahrrad machen, wir alle 3-4 Jahre natürlich diese Geschichte, irgendwie die 10 größten Fehler bei Radtouren. Wenn ich jetzt, und von diesem Presseartikel war ich mindestens mal der Autor oder war mit, also so, das habe ich selber so, ich habe ungefähr alle diese Fehler gemacht, in Anführungsstrichen, oder wäre ich jetzt Newbie gewesen, hätte ich gesagt, ich habe die alle gemacht. Ich habe jetzt schon sehr die Karte Routine gespielt und habe gesagt, alles klar, man soll nie losfahren mit einem Rad, das man nicht eingefahren hat. Habe ich gesagt, alles klar, du hast 300, 400 Testräder in deinem Leben auf dich eingestellt. Wenn das ungefähr, du kannst einmal drauf fahren und dann weißt du ungefähr, okay, das passt im Groben, den Rest stelle ich fein ein. Fahre nie ohne, probiere deine Ausrüstung vorher. Ich hatte nicht alles zusammen. So, check dein Tassen, dein Pack-Setup vorher. Also diese ganzen typischen Standarddinge, nimm dir nicht zu viel vor, irgendwie fang langsam an und diese ganzen 10, wir können sie jetzt runterzählen, ich habe die quasi alle gerissen. Ich bin das erste Mal im kompletten Setup von mir zu Hause zur Radbahn, zur heimischen Abschlussrunde, bin ich mit dem eigentlich finalen Setup gefahren. Ich habe das Zelt keinmal vorher wirklich eine Nacht getestet. Ich, also das ging auf der Zeitachse einfach nicht, sodass die ersten Wochen im positiven Sinne eine Aneinanderreihung von Enttäuschungen waren. Nämlich, dass ich sage, okay, da bin ich einer Täuschung erlegen. Die hat sich jetzt offenbart. Da kann ich mich jetzt aufregen, kann ganz viel negative Energie und kann dafür sagen, alles klar, habe ich gelernt, weiter. Mhm. Also da hat diese Agilität schon irgendwie so krass angefangen. Und da musste ich auch echt einiges in der Verstrichen einstecken. So und verdauen und auch, ich sag mal so, mir auch am Ende eingestimmt zu sagen, der hat so eine Idee, die ist totaler Bullshit. Hm. So, ja. Und dazu gehört das Tipi und der Zeltofen. Ja, das muss man klar sagen. Die Bilder sind super Instagram. Das ist super, super Walden-Style und es sieht so geil aus. Und das gefällt, also da gefalle ich mir im wahrsten Sinne des Wortes und das gefällt mir.
Ja.
Aber die Erfindung der Dreifachverglasung und der 15 cm Styropordämmung, das ist jetzt nicht unbedingt einer der Irrtümer der Menschheit. Mhm. Das ist schon ziemlich geil. Und wenn ich dann irgendwie denke, aber ich komme mit 0,3 mm irgendwie Stoffbahn aus, dann ist das schon ziemlich Theo gegen den Rest der Welt. Mhm. Also da, das ist schon anmaßend. Mhm. So. Und das musste ich halt auch erkennen. Ja. So. Vor allen Dingen, und dann kommt die zweite Ebene. Wenn ich sage, ich will morgens im Zelt arbeiten, dann muss ich ja, wenn ich abends aufbaue, wissen, dass ich dort zum Beispiel sowas wie Internet habe.
Ja.
So. Das heißt, es kommt so ein krasser Planungsparameter rein. Dann musstest du da im Winter bei Schneefall irgendwie im Dunkeln um 6 Uhr irgendwie salopp gesagt gucken, habe ich hier Netz? Okay, reicht das? Musst im Prinzip mit einem Kollegen schnell einen Probezoom machen, ob der Durchsatz echt reicht. Dann hättest du das Zelt aufbauen können, dann hättest du Holz irgendwie. Da wirst du wahnsinnig. Hm. So, ich bin jetzt, wie gesagt, ein großer Verfechter der Landbäckerei.
Ja.
Weil die hat Dreifachverglasung, die hat 15 cm Dämmung und gegen einen kleinen Obolus von Kaffeekauf.
Ja.
Ich bin genau einmal abgewiesen worden in dem Jahr. Wo ich dann sagte, hier kann ich mich da in die Ecke setzen, meinen Laptop einstöpseln und ein bisschen arbeiten. Wo sie sagt, nee, wir dürfen aus Haftungsgründen irgendwie keine Fremdgeräte einstecken. Hm. Das ist genau einmal passiert.
Ja.
In der Regel haben die Leute immer gesagt, ja, irgendwie und so. Und das hat geklappt. Und das ist schlauer als das Zelt und der Tipi und der Ofen. Und in der Zeltanleitung steht, auch für den Aufbau benötigen sie 2 bis 3 Leute. So. Ich habe mir schon ein sehr geiles Konzept überlegt, wie ich das mache.
Ja.
Das war zumindest schon mal alleine tauglich. Also ich brauchte wirklich keinen zweiten Menschen. Ich brauchte aber Zeit.
Mhm.
Und dann bist du bei dem Problem das Problem sind die Transfers. Ich weiß auf dem Rad, was ich tun muss, damit mir warm ist. Ich bin mit Walter irgendwie bei minus 33 Grad in Norwegen Rad gefahren. Mhm. Kann ich mir heute zwar auch nicht mehr vorstellen, wie wir das überlebt haben. Bin ich aber, also ich weiß irgendwie so, das muss ich tun, damit mir auf dem Rad irgendwie.
So habe ich übrigens Putschis kennengelernt. Das hast du damals. Genau. Und ich habe mir gefragt, was machen die denn da? Was machen die denn da?
Ist geil. Ja. So, und ich weiß umgekehrt auch vom Bivakieren her, was ich tun muss, bin ich minus paar 20 Grad, wenn ich draußen schlafe. Mhm. Das Problem ist, von dem einen Zustand in den anderen zu kommen.
Mhm.
So. Und das ist abends noch okay. Du bist warm vom Radfahren und dann hast du deine Klamotten so gepackt, dass du so mit dem Frieren immer so eine Schicht nachlegst, dass du in so einer Balance bleibst, baust dabei das Zelt auf. Dann bei dem Ofen schon im Internet gibt es so ein Video, wie so eine Mitarbeiterin aus das Kaminrohr ist ja eine Titanfolie, die du auf der Schmalseite gerollt transportierst und auf der langen Seite gerollt wird die zum Rohr.
Mhm.
So. Und die hat so einen ganz geilen Move, wo die dann so in einer flüssigen Bewegung die so auseinanderzieht und in welche 8 Sekunden dann aus der Schmalseitenrollung die Längsseitenrollung macht. Das ist ungefähr so wie diese Typen, die in 8 Sekunden einen Zauberwürfel lösen.
Ja, ja, ja.
Ich habe Zauberwürfel immer so gelöst, dass ich eine Ecke rausgebrochen habe nach einer Stunde und dann das Ding wieder einfach passend zusammengebaut. Ich habe das nie hinbekommen. So.
Mhm.
Und so ist dieses Ding, ich habe immer mindestens eine Viertelstunde gebraucht, um dieses Rohr halbwegs ordentlich hinzukriegen. Und dann bist du ausgekühlt.
Ja.
Und bist du dann in den Ofen wieder, also der Ofen, die Komfortleistung, die er hat, ist unterhalb der Aufbauauskühlung, sage ich jetzt mal. Und morgens ist das Verhältnis ja noch schlimmer.
Mhm.
Morgens bist du warm im Schlafsack, alles ist cozy, kannst vielleicht noch dein Kochen, Frühstück, Kaffee, alles. Aber irgendwann kommt der Moment, wo du aus dem Schlafsack raus musst, wo du Zelt und alles einpacken musst. Dann hast du ein Riesenzelt, dass du da mit kalten Händen den Ofen musst du als erstes ausmachen, weil der auskühlt. Das heißt, morgens hast du noch mehr Zeit und mehr, sag mal, Abkühlungs-Touchpoints, so. Das kalte, nasse Zelt oder gefrorene, den kalten, metallischen Ofen, wo das alles auskühlt. Und das war Grütze.
Und also im Zelt arbeiten, habt ihr das mal gemacht? Also
ich habe das einmal probiert. Aber auch das funktioniert nicht. Also ich meine, wie schnell sagst du bei einem Haus, oh, hier zieht's?
Ja, oder wie, wie auf die Terrasse setzen bei den Temperaturen jetzt
und bearbeiten. Funktioniert nicht. Also man ist wettergegerbt. Also ich habe hab so bis 12 Grad jetzt auch wirklich noch lange draußen gesessen und gearbeitet. Und auch mal so am Lagerfeuer habe ich dann später geguckt, oh, es hat 6 Grad. Also man adaptiert sich schon, aber nicht in der Form, dass man wirklich konzeptionell, qualitativ, hochwertig arbeitet. Habe ich verworfen. Dann habe ich das Zelt gegen ein freistehendes Kuppelzelt getauscht. Das Tipi hatte ich mir selber gekauft in den Titanofen, bevor ich irgendwie die Kooperation mit Globetrotter hatte. Das andere Zelt war dann halt eine gute Gelegenheit. Und habe mich da auch super beraten, weil ich erst ein ganz anderes Zelt im Blick hatte. Und die haben schlauerweise diesen Einwurf gemacht mit nimm doch eins, das freistehend ist, weil dann bist du bodenungebunden. Ja. Das habe ich, was mir dann auch so geile Zeltspots, wie diverse geile Schlafspots konnte ich nur nehmen, weil ich keine Heringe brauche. Genau.
Bist du eigentlich mal krank geworden? War eigentlich jetzt gerade, weil du sagtest, 6 Grad Lagerfeuer.
Ja, also man sagt so, 2 bis 4 Erkältungen im Jahr sind ganz normal. Die habe ich auch mitgenommen. Also ich war im April, ich würde im Nachhinein sagen, wahrscheinlich war es Corona. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da hatte ich einen relativ krassen Schnupfen. Dann war ich im August nochmal 3 Tage krank.
Der war ja aber auch kühl verregnet, ne?
Ja, der war, den habe ich mir nach schlaflos und satt, glaube ich, mir im Odenwald an so einem 500 Höhenmeter Anstieg havarierte mein Regenanzug dann irgendwann. Da habe ich mich echt krass verkühlt, weil da ist es irgendwie innerhalb von 2 Tagen um, weiß nicht, 15 Grad kälter geworden ist. Und dann habe ich mir im September nochmal Corona gefangen. Also ich war dreimal irgendwie krank.
Ich habe jetzt hier ein paar Fragen natürlich, also auch Fragen von den Leuten über Instagram. Die machen wir mal am Ende dann. Da gucke ich dann mal, was wir schon alles abhaben. Ich habe jetzt hier vor allen Dingen eine, also die Route, ne? Das war jetzt noch, also du hast gesagt, du hast die so ein bisschen nach den beruflichen Notwendigkeiten geplant. Hat das gut funktioniert? So, also konntest du wirklich sagen, du hast ja zwischendurch mal gesagt, okay, da kommt ein Dreh der SWR, du bist aber gerade sonst wo, ne, muss ich rüberfahren, okay. Aber ansonsten hat das so, ist das so aufgegangen?
Naja, es gab ja nur, also kann ich, also das Minimalziel des Aufgehens ist ja, dass ich am 20. Dezember um 12 Uhr wieder in Göttingen stehe, so.
Oder um 8 bei deinem, am 21.
Und am anderen Tag, gut, schlimmstenfalls, genau, wenn das nicht klappt, fahre ich durch die Nacht und gerade weg zum Zahnarzt. Aber so sinngemäß, also, und das steuere ich jetzt natürlich so aus, dass das klappt. Ich würde das auch auf dieser Dreiachsigkeit beschreiben. Hat das aus Sicht des Alltags geklappt? Hat das aus Sicht des Abenteuers geklappt? Hat das aus Sicht der Arbeit geklappt? Aus Sicht der Arbeit hat es insofern geklappt, ich war überall, wo ich sein musste. Und ich habe, wenn nicht, bin ich einfach in den Zug gestiegen. Also ich habe jetzt eigentlich nur einen Termin wirklich abgesagt, weil ich gesagt habe, es kriege ich jetzt nicht unter. Beziehungsweise jetzt bin ich so durchgestresst, das ist mir jetzt too much. Das hat natürlich dann die Grundroute vorgegeben, die auf dem Papier gemalt natürlich jetzt wie so ein Krickelakrack aussieht. Also ich war dreimal in Berlin im Jahr. Ich war in Städten wie Karlsruhe, Grüße an die Fahrradwohn-WG-Etage, ihr wisst, wer gemeint ist. Und war auch dreimal in Freiburg oder so. Also ein paar Stellen bin ich dann öfter vorbeigekommen. Dafür habe ich den Bayerischen Wald, den ich unbedingt machen muss. Sorry, Norman. Das hat nicht geklappt, so.
Also ne, immer Enden der Republik eigentlich.
Ja, genau. Also so ein paar Enden habe ich wirklich, dafür bin ich zweimal beim Schwarzwald, was ich auch am Anfang so nicht erwartet hätte. Das war auf einer Abenteuerebene hat der Teil schon ganz gut geklappt. Der, wo es dann auch in den Alltag übergeht, ist, das ist schon ein krasses Logistikthema. Das so auszusteuern, dass man irgendwie nicht zu stark Kilometer machen muss, dass man trotzdem zum Arbeiten kommt, dass die Strecken vielleicht nicht nur irgendwie Bundesstraßengeballer ist, weil man vorwärts kommen muss, sondern auch so ein bisschen Qualität hat. Also da diese ganzen Parameter in Kontrolle zu oder so auszusteuern, dass diese drei Aspekte, dass keiner übergewichtet ist. Also im Sommer finde ich es okay, im Bikepacking-Style nicht ganz zu wissen, wo man abends schläft. So, im Sommer bei schönem Wetter ist das egal. Jetzt im November, wenn es echt früh dunkel wird und dann Regen und Schnee und dann zu sagen, ja, keine Ahnung, wo heute. Aber morgen früh um 9 Uhr muss ich ausgeschlafen irgendwie für eine Videokonferenz wieder bei Internet sein. Da lässt dann so der Abenteuer-Approach, da wird es ein bisschen mehr Klarheit haben. So dass ich sagen muss, der Teil, dieser Abenteuer, aus Abenteuerperspektive würde ich sagen, das war mir manchmal statt in so einer positiven Aufladung von Abenteuer zu viel Stress. So, entweder weil man dann auch einfach manchmal Kilometer schrubben musste, um irgendwas zu schaffen, und weil die Lockerheit auf dem Rad entsteht ja nicht aus so einer Terminfracht heraus, sondern was ich ja auch bei so einem Overnighter oder so mag, ist sogar so, ich fange jetzt an Rad zu fahren, ab jetzt ist es Me-Time. So, und ob ich einen 15er-Schnitt fahre oder einen 45er-Schnitt, ist jetzt ein bisschen egal, und ob ich bis dahin komme und mein Zelt oder ob ich bis dahin komme und meinen Schlafsack ausrolle, auch egal. Wenn ich aber weiß, ich muss drei Tage später, keine Ahnung, von Leipzig in Lübeck sein, dann muss ich. Oh, und wenn dann alle Zeitkorridore auf einmal eng werden und du sagst, so, ey, jetzt habe ich hier bis 2 Uhr im Rewe gestanden, jetzt muss ich heute noch Kilometer machen und es schneit und es wird dunkel und ich weiß noch nicht, wo ich schlafe, dann kriegen die Parameter, die ich sonst am Wochenende unter so einem Abenteueransatz so eine Erlebnisqualität, so eine Offenheit, so eine Weite, so einen Möglichkeitsraum aufmachen, die kriegen dann eher ein negatives Vorzeichen. Scheiße, ich muss bei dem Wetter noch raus. Scheiße, irgendwie, ich muss halt noch Kilometer machen. Scheiße, ich weiß ja nicht mal, ob ich am Ende irgendwie so. Und das auszusteuern auf so einer inneren, emotionalen Landkarte, das auf so einem Timing auszusteuern, dass man als Abenteurer noch funktioniert, dass der Alltag noch funktioniert, dass man noch arbeitet, das hat schon eine hohe Energetik. So. Und das hat schon, da gab es auch schon Wochen drin, wo ich sagte, boah, das hat jetzt hier mit Urlaub mal gar nichts zu tun, sondern das ist schon ein sehr stressiger Alltag.
Etwas Stressarbeit und Stressmobilität quasi, ne?
Genau. Und Stress auch Alltag, also so ganz profane Sachen. Ey, wenn du mal Klamotten waschen musst, ey, find mal eine Klamottenwäscherei irgendwie mitten in der Sächsischen Schweiz, in Berlin, neben den Studentenbützen, alle 200 Meter irgendwie ist da hier Waschsalon. Dort, so, da musst du also Fahrrad laden, irgendwie essen, Campinggas, es gibt 1000 Kleinigkeiten, wo du auf einmal in bestimmten Regionen mit dem Fahrrad nicht mehr so, kommt dann nicht aus dem Nix. Da musst du schon was für tun, dass das passiert.
Was hast denn du, also weil du gerade sagtest, ja, wenn ich weiß, ich muss jetzt irgendwie nach Lübeck, was ist denn so deine Erfahrung gewesen, wie viel du so, wenn du musstest, am Tag mit dem Lastenrad, mit dem ganzen Geraffel schaffst, je nach...
Genau, also der längste Tag waren 181 oder 182. An dem Tag machst du aber nicht mehr fern.
Ja.
So, das war auch so, ich bin jetzt bei diesem Schneewetter auch mal so noch 110 gefahren und das ist dann schon so bei -2 Grad und Schneeregen, Fisselregen, sind 110 Kilometer irgendwie und du fährst auch echt langsam, weil die Radwege dann irgendwie desolater Zustand und so. Das waren dann schon... Das war schon echtes Radfahren. Das ist nicht sich irgendwie von Prose durch die Landschaft schieben lassen, beileibe nicht. Das ist dann schon echtes Radfahren. Ja.
Monotonie des Alltags habe ich mir noch notiert und die Frage, was du bereut hast im Nachhinein, da hattest du ja schon so ein bisschen, bist ja schon ein bisschen drauf eingegangen. Gab es eine Monotonie des Alltags irgendwann? Also nach dem Neu und dem quasi so Einstellen am Anfang, hat sich das dann irgendwann so verselbstständigt und es war halt so, ja, okay, jetzt mache ich frei Fahrrad, jetzt mache ich hier
mal. Nee, überhaupt nicht. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Es hat sich überhaupt keine Normalität eingestellt. Also, diese schöne Manager-Poesie-Album-Phrase, nichts ist beständiger als der Wandel. Und so kann ich sagen, meine Normalität war, dass es keine gab. Also ich hatte so eine Grundidee, 6 Tage die Woche, 6 Stunden arbeiten, jeden Tag 50 Kilometer Radfahren. Das hat ungefähr in dieser Schematik keine Woche funktioniert. Sondern ich bin zwischen 0 und, keine Ahnung, 180 Kilometer Rad gefahren und habe zwischen 0 und 14 Stunden gearbeitet. So. Das heißt, diese Menge der Bälle und jeder Tag war anders. Jeder Tag war aus verschiedenen, jeder Tag war anders abgemischt. Und es gab Tage, wo ich das geil fand, und es gab Tage, wo ich das scheiße fand. Gar keine Frage. Ich finde, den besten Vergleich dazu ist, man hat ja manchmal so Business-Termine, wo es dann abends kein wirkliches Buffet oder Gängemenü gibt, sondern wo die ganze Zeit irgendwie Personal kommt, mit so kleinen Snacks kommt, die auch alle immer geil schmecken.
Flying Buffet heißt.
Flying Buffet, genau. Und wo du aber abends, dann, wenn du am Hotelzimmer bist und irgendwie der Tag ist durch, sagst, habe ich jetzt was gegessen? Habe ich viel gegessen? Habe ich wenig gegessen? Fühle ich mich satt oder nicht? Aber ich habe ganz viele geile Geschmäcker noch im Mund. Und so ist bei mir diese Abmischung aus Arbeit, Alltag und Abenteuer. Das ist jeden Tag so ineinander verbogen und vermischt, dass ich abends nicht mal sagen konnte, oft war das jetzt eher ein Arbeitstag, war das eher ein normaler Tag oder war es geiles Abenteuer? Also Beispiel, jetzt letztens, ich sitze mit Uwe, hi Uwe, schönen Gruß. Der hat mich nochmal einen Abend besucht. Wir haben erstmal am Abend echt feudal, schön, nett gekocht. Und am anderen Morgen haben wir uns nochmal getroffen, haben morgens um 8 nochmal das Lagerfeuer angemacht, haben auch so einen vereisten See geguckt, haben einen Kaffee getrunken. Irgendwie, also krasser Abenteuer, Bikepacking, Overnighter, irgendwie Micro-Adventure, Walden-Moment so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ich muss jetzt los, habe meinen Kram gepackt und habe um 10 Uhr in der Videokonferenz über Budgets, also irgendwie straightes Business gemacht. So, mit quasi 5 Minuten Transfer von irgendwie Abenteuermodus in Arbeitsmodus. Hab dann bis, weiß nicht, 13 Uhr da noch weiter gearbeitet am Rechner, Mails, Telefonate, ganz klares. Vortriebsorientiertes irgendwie Projektarbeit, bin dann aufs Rad gestiegen und habe mich dann durch irgendwie Schneeschmelze Richtung Hamburg durchgearbeitet und habe nochmal irgendwie echtes Abenteuer Radfahren gemacht. So. Und abends nochmal irgendwie jemanden getroffen, was dann auch irgendwo im Grenzbereich zwischen man kennt sich und man arbeitet und irgendwie war. Und zwischendrin zweimal mit meiner Frau telefoniert und irgendwie so. Also es ist in so einem neoliberalen Sinne eine totale Entgrenzung. Wann ist hier Arbeit? Wann ist hier Abenteuer? Wann ist hier Alltag? Auf einer anderen Seite ist es so eine total erfüllende Gleichzeitigkeit. So. Die muss man aber auch wollen. Es gibt auch Leute, die sagen, Schnaps ist Schnaps, Bier ist Bier. Wenn ich arbeite, arbeite ich, dann ist das mein Arbeitskontext, dann sind meine Arbeitsleute, wenn ich irgendwie, diese Entgrenzung habe ich ja irgendwie seit Mitte der 80er Jahre. Kann ich ja überhaupt nicht sagen. Ja. Wann ist das Arbeit? Wann ist das Hobby bei mir? Und das habe ich jetzt nochmal in einer, zusammen mit diesem, mit noch diesem Abenteueraspekt, habe ich das jetzt hier halt ganz entspannte, heute 342 Tage irgendwie. Und es ist dann am Ende so, wie jeder Alltag, wie jede Normalität, wie jedes Leben. Du wirst dieses Jahr auch ein paar Scheißtage gehabt haben und ein paar phänomenale Tage. Und dazwischen irgendwie 260 Tage, die ja irgendwie so über alles gesehen. So.
In der Vergangenheit,
ja. Und so habe ich auch irgendwie Mördertage gehabt, wo ich sagte, ey, die Welt gehört mir. Und habe andere Tage gehabt, wo ich sagte irgendwie, ey, jetzt komm, muss mir hier den ganzen Tag ins Gesicht getreten werden, irgendwie reicht jetzt. und habe halt auch vergleichsweise normale Tage gehabt aus meiner Perspektive, die für andere Leute natürlich in der Ausgestaltung, wie ich sie habe, alles andere als normal sind.
Bist du, also du hast das gerade so ein bisschen angesprochen, aber das war so eine Frage, die sich mir gestellt hat. Was sollte man für ein Typ Mensch sein, um das zu machen? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele natürlich sich jetzt, die sind inspiriert von dem, was du gemacht hast und sagen, oh ja, das wäre, glaube ich, was für mich. Ich habe ja selber überlegt, ne? Ich habe ja einen Job, ich arbeite jetzt nicht wirklich richtig, ja, so, ich bin ja eher Wissensarbeiter und kann das egal wo machen. Ich muss auch nicht mal in Deutschland sein, so. Ist natürlich prima. So. Was muss man aber, du hast ja gerade gesagt, man muss eine gewisse Flexibilität haben, man sollte es vielleicht jetzt auch nicht so ernst nehmen mit dem ganzen Thema Work-Life-Balance. So?
Doch, man sollte das sehr ernst nehmen.
Okay. Weil,
der Punkt ist nur der, man sollte sich nicht mehr in so statischen Mustern bewegen. Man soll es super ernst nehmen. Genau darum geht's. zu gucken, welche Abmischung aus Work und Work and Bike, Work and Life brauche ich, damit ich mich gut fühle und auf welcher Laufzeit. So. Und ich würde, also das, was mich an der Fragestellung so ein bisschen, der Subtext deiner Fragestellung ist ja, ich habe hier eine Mission und ich will Leute von irgendwas überzeugen. So, also im Sinne von so, was für ein Typ muss man sein, damit, ich sag, es ist ganz
egal. Der Subtext ist eher, du inspirierst ja mit dem, was du tust. So, und es gibt ja ganz viele Menschen, die sagen, wir kennen das ja aus dem sonst wie Kontext, oh, mit dem Fahrrad um die Welt fahren, das könnte ich mir super vorstellen. Ja. So, aber dann, wenn man es dann machen muss, merkt man, ah, vielleicht ist es doch nicht sowas für mich. Also genau. Deswegen die Frage,
genau. Aber das ist mir nochmal wichtig, weil jeder soll seinen geilen Scheiß machen.
Genau.
Und für sich definieren, was geiler Scheiß ist, und es ausprobieren und dann irgendwie, wenn es nicht klappt, nächsten Versuch und irgendwie, es geht ja nur darum, immer neue Fehler zu machen. So. Also was ich Leuten, wenn ich was mitgeben kann, ist, ich glaube, man muss es runterrechnen. Also das ein Jahr lang so zu machen, ist schon krasser Scheiß. Und das braucht schon das passt schon sehr zu mir und meinem Setting und ist vielleicht jetzt nicht jedermanns Sache. Und ich habe zum Beispiel kein Mal in dem Wortsinne an, also diese Begrifflichkeit aufgeben, die hat es für mich ohnehin nicht gegeben, weil ich, also gibst du dein normales Leben auf?
Ja.
Also es hat für mich so ein Wettkampfgedanken, der passte für mich da überhaupt nicht rein. Ja. Sondern die Frage ist ja eher, wie weit adaptiert man sich und ab wann ist es so weit adaptiert, dass es den Originalansatz nicht mehr entspricht? Also es geht ja um so ein Morphen. Das habe ich ja schon bei dem Tippi-Gedanken, hätte man ja auch schon sagen können, boah, du verratest deine Idee, jetzt arbeitest du nicht im Zelt. Okay, nein, tue ich nicht, weil ich habe gemerkt, Zelt geht nicht, also Landbäckerei. So, ich habe zum Beispiel erst vorletzte Woche, muss ich nachgucken, die erste Nacht im Hotel verbracht, die nicht krankheits- oder dienstlich oder weil ich meine Frau treffe, so die ich aus freien Stücken, sage ich jetzt mal. Und das ist nicht, weil ich bis dahin, weil das jetzt so eine Challenge war, wie lange kann ich die Luft anhalten, sondern weil es bis dahin für mich und mein, ich sag jetzt mal, Wohlbefinden und meine Balance schlicht nicht nötig war. So. Ich war nur 3-mal abends essen alleine. Weil, ey, wenn ich die Wahl hab, bin ich lieber im Wald und köchel mir in der Pfanne was, als bei irgendeinem, salopp gesagt, drittklassigen Italiener zu sitzen und nicht zu wissen, ob die Pizza was ist und sich danach zu ärgern. So, wenn ich mit Kumpels da bin oder mit anderen Leuten, dann geht's um die Gemeinschaft und dann ist mir die Pizza egal. Dann ist die nur so Seitenstrang. Solange das Gespräch gut ist, esse ich lieber scheiß Zeug und habe gute Gespräche als gutes Essen und Scheißgespräche. Das heißt, viele Dinge, die jetzt einzelne so hoch ranken, haben für mich gar nicht so eine Tragweite und so eine Relevanz. So, das heißt, wenn ich sage, was macht ihr Leute, wo kann das inspirierend sein, würde ich sagen, dampf es erstmal ein. Bau es, adaptiere es wie ein Buffet, was gefällt mir und nimm das. Der eine will nicht zelten, ja geil, dann mach's ohne Zelten. Der andere sagt, boah, das ist mir zu lang. Dann sage ich, alles klar, wäre auch mein Tipp. So, jeder, der irgendwie einen Bürokontext hat mit Homeoffice-Quote, können wir ja mal so ad hoc skizzieren. Du darfst 3 Tage die Woche Homeoffice machen. Dann gehst du in den Mai oder in den Juni rein, wo die Donnerstage sind, nimmst dir 3 Homeoffice-Tage, Donnerstag ist frei, nimmst dir Freitag frei. So, dann kannst du am Dienstagnachmittag, Freitag der Vorwoche, guckst du, was ist deine minimalste Anwesenheitspflicht, keine Ahnung, 6 Stunden, dann darfst du morgens anfangen um 7, ja, bei 6 Stunden arbeitsrechtlich darfst du durcharbeiten, dann kannst du um 13 Uhr auf dem Rad sitzen. Fährst das Wochenende durch, dann machst du 3-mal Homeoffice aus der Landbäckerei irgendwie, dann hast du den Feiertag, hast du den Donnerstag, hast du den da wieder und Montag, wann ist der späteste Check-in? Und ruckzuck hast du mit einem Urlaubstag bist du auf einmal 10 Tage auf Radfahrt. Nicht, dass das Urlaub ist, Vorsicht. Du hast Workpacking. Aber, und wenn du es auf sowas runterbrichst und sagst, weißt du was, spar dir das Zelt. Wenn du keinen Bock hast, dann kannst du die Hotels vorbuchen. Wenn du die Hotels vorbuchst, kannst du direkt Early Check-in, Late Check-out machen. Dann hast du das ganze Internetthema vom Tisch, weil, oder auch Regen und Wetter, weil du morgens einfach im Hotel arbeitest, Ja. Bis du genug gearbeitet hast, dann fährst du über die Mittagsstunden und checkst im Hotel irgendwie nett ein, arbeitest und fährst weiter.
Mhm. Es ist ja kein Wettkampf, ne? Es gibt ja auch keine, keine Regeln.
So. Nein, es geht, die einzige Regel ist, gut ist, was sich gut anfühlt, und sei kein Arschloch. Also, mach das nicht auf Kosten deiner anderen Systeme, sag ich jetzt mal. Oder zumindest nicht ohne Ansage. Aber ruckzuck, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ruckzuck hast du mit einem Urlaubstag auf einmal 10 Tage Workpacking. Mhm. Und kannst das mit deinem normalen Fahrrad, mit deiner normalen Ausrüstung machen, weil es ist am Ende, wenn du Hotels machst, ist ja ein bisschen Klamotten, bisschen Kulturzeug und dann das, was du zum Arbeiten brauchst. Mhm. Das kriegst du verladen. Und wenn nicht, es gibt ja super Firmen, die super Ausrüstung machen. Wir haben hier Sponsoren, die wir immer wieder nennen können. Mhm. Das sind super. Nee, Spaß beiseite. Also du kannst natürlich die Kreditkarte glühen lassen, aber du kannst bei so einer Art von Workpacking, wenn man jetzt schon ein bisschen fahrradaffin ist, was ich mal bei den meisten Hörenden hier mal von ausgehe, dass sie schon irgendwie so ein bisschen Fahrrad haben und so ein bisschen Packtasche haben und vielleicht einen Rucksack, dann hast du eigentlich 90% deines Zeugs, was du brauchst, zusammen, um sowas mal zu machen. Und dann wird es, glaube ich, super greifbar. Mhm. Und auf der Ebene bin ich nicht missionarisch, aber fände ich es cool, wenn ich Leute dazu inspiriere, dass sie dann sowas machen und da auch dann 10 Tage ein Auto stehen bleiben für. Oder bestenfalls der Van gar nicht erst gemietet oder gekauft oder geleast wird, weil man sagt, weißt du was, habe ich gesehen, brauche ich gar nicht.
Wie sieht das budgetär aus jetzt so über das Jahr gesehen bei dir? Weil du hast ja, es ist ja kein Aussteigen, ne? Du hast ja trotzdem die alle laufenden Kosten, ganz normal. Du bist ja auch nicht asketisch unterwegs, sondern so. Was würdest du für ein Fazit ziehen? Ist es, kommt das also gleich hinaus oder?
Nee, das natürlich nicht, weil Uli, wenn zwei Leute parallel im Leben leben, ist das natürlich teurer, als wenn die das zusammentun. Also die Skaleneffekte sind ja, kannst du ja in jedem Supermarkt sehen, dass die kleinen Gebinde teurer sind als die großen. Ich finde das eine schwierige Frage. Ich finde das vor allen Dingen vor dem Hintergrund eine schwierige Frage ist, ich muss mir ja in Anführungsstrichen meiner Privilegien oder meiner Möglichkeiten auch bewusst sein. Ich habe so unglaublich viele Einladungen bekommen und das sind natürlich alles irgendwie, ist es erstmal menschlich super, schmeichelt natürlich auch dem Ego und ist natürlich auch ganz praktisch fürs Dings, aber es ist ja am Ende auch, ich bin dann in irgendeiner Familie bei einem Kumpel und dann esse ich da abends mit und dann sagen die auch nicht danach, ja, ihr 5,70 € Abendbrotanteil. Ja. So, dann bringst du mal einen Rotwein mit oder mal auch nicht. Ja. Das heißt, ich habe an vielen Stellen natürlich keine Kosten gehabt. Das ist sicherlich, wenn jetzt meine ganze Bubble anfängt, Workpacking zu machen und alle sind ständig unterwegs, dann wird man wahrscheinlich da nochmal eine Kulturtechnik machen müssen, dass man sagt, okay, man muss sich ein bisschen mehr einbringen, weil irgendwie, wenn jetzt jeden zweiten Tag ein Workpacker-Kumpel bei dir zu Besuch ist, dann merkst du das beim monatlichen Einkauf und bei den Wasser- und Stromkosten auch so. Etwas überspitzt gesagt. Also ich habe jetzt natürlich ein bisschen einen Sonderstatus, weil so oft und so viele machen das nicht bisher. Ich habe schon über diese Tiefe, mit der ich im Fahrradgame bin und über die Länge, mit der ich im Fahrradgame bin, natürlich auch ein krasses Netzwerk. Und es haben sich einfach so viele Leute gemeldet und das habe ich auch sehr, sehr gerne. Lassen wir mal am Eingang des Gesprächs mal so den Defizit an Freunde antreffen. Und irgendwie, das habe ich auch sehr gerne angenommen, weil das Teil des Konzeptes war. So, insofern tue ich mich jetzt super schwer zu sagen, okay, ich habe im Durchschnitt 31,46 € am Tag ausgegeben. Und es kommt ja auch aufs Setting an. Würde ich alleine wohnen, hätte man die Wohnung untervermieten können, ganz viele Meter. Ich würde es aber mal umgekehrt sagen, da ich ja doch das ein oder andere Mal einen Notbiwak machen musste und nicht weiterkam, und da kein Campingplatz war und das kein Hotel war, ich habe natürlich, diese harten Kosten waren super gering. Ja, das wird natürlich, wenn du 353 Mal ins Hotel gehst, dann wird das eine ganz andere Baustelle, als wenn du bei One Night Tent irgendwie beim ADFC-Dachgeber, bei Kumpels oder auch mal Notbiwak Will machst. Der kostet sich halt nichts. So, das heißt, die Ausrüstung ist vielleicht, wenn man zumindest in der Länge macht, wie ich das mache, und dann auch doch auch Ausrüstung jenseits dieser durchgetunten Bikepacking-Race-Ausrüstung braucht, sondern eher so Pilgerausrüstung, die ein bisschen länger hält, das ist der teurere Teil. Mhm. Also ich habe wahrscheinlich mehr für Ausrüstung ausgegeben oder hätte, wenn ich nicht Sponsoren gehabt hätte, wahrscheinlich für die Ausrüstung mehr ausgegeben, als ich in diesem Jahr verlebt.
Mhm. Das trifft bei mir aber auch so, ohne dass ich ein Jahr unterwegs bin. Abschließend vielleicht noch, das ist eine Frage, die sich mir gestellt hat. Guck mal, jetzt machen Sie ja bei uns schon das Licht aus. Wie wird das aus deiner Sicht sein? Du hast ja jetzt sehr viel drüber gesprochen, wie das unterwegs wird, Leute treffen, so, wenn du wieder jetzt nach Hause kommst.
Ich habe keinen blassen Schimmer. Also, nein, das ist jetzt natürlich ein bisschen schnippig formuliert. Sondern, was ich sagen will, ist, das ist natürlich jetzt der spannende Teil.
Ja. Hier, nimm mal mein Ladekabel, dann geht das vielleicht noch. Und geht's? Ja, siehst du?
Ich will nur wissen, muss ich gleich mal testen.
Ja, das, auch das macht ganz sicher. Ja. Wir haben gerade Kabel getestet.
Genau, so. Genau, ganz normal.
Ja, nach Hause kommen.
Ich kann, also A, ich komme nicht zurück nach Hause. Mhm. Weil diese Sphäre des Nestes, was ja jetzt, auch wenn die Kinder im Oktober ausgezogen sind zum Studium, de facto waren die ja, noch so oft da. Und das, also gefühlt bin, habe ich dieses Vierersystem verlassen und komme nach Göttingen und da ist ein Zweiersystem. Mhm. Das heißt, ich komme an einen Ort zurück, aber nicht an ein Setting. Mhm. So, sondern das wird sich jetzt ausbilden und ich bin sehr gespannt. Uli ist auch sehr gespannt und wir sind beide sehr gespannt und tauschen uns da sehr über die Vorfreuden und über die Bedenken, die wir haben, aus. Mhm. Und das werden wir sehen.
Das ist ja ein neuer Lebensabschnitt. Ne? Ja, also ich denke auch viel drüber nach. Wir sind jetzt noch nicht so weit, aber das kommt. Ne? So, wie geht man damit um? Ich habe eine Idee, ja, aber das ist ja oft, das Leben zeigt einem ja ganz oft, dass deine Idee nicht unbedingt das dann ist, was passiert. Also.
Und ich habe ja jetzt dieses Jahr auch ganz bewusst, ich bin in so viele Konstellationen, wie Leute wohnen, wie Leute miteinander umgehen, wie Leute arbeiten, reingetaucht. Das ist ja ein Riesenschwamm, der sich jetzt vollgesaugt hat. Das habe ich ja auch vor dem Hintergrund getan, um Inspiration dafür zu kriegen, ja, wie machen denn andere das? Mhm. So, weil wir einfach diese neuen Lebensabschnitt bewusst gestalten wollen und nicht von ihm irgendwie hingeschaukelt werden wollen. Mhm. Das heißt, das muss ja auch erstmal alles aus dem Unterbewusstsein jetzt nach oben schwachen. Also wahrscheinlich kann ich diese Frage auch erst rückwirkend in einem halben Jahr beantworten. Kann dann ja super die Landung. Und folgende Ideen hatte ich und folgende Enttäuschungen sind auf und folgende Erkenntnisse. Guck mal hier, da hat sich dies oder das ergeben. Kein blassen Schimmer.
Ja, mal die Fragen, die ich bekommen habe dazu. Ich muss mal gucken, bevor wir dann zur GST kommen, weil so ein paar Fragen sich auch um die GST drehen. Erstmal von mir, du verarbeitest aber dieses Jahr auch noch mal.
Es gibt ein Buch.
Es gibt ein Buch, das, genau das haben wir.
Es gibt ein Buch, wo auch diese, das immer unter diesem, das wird also einerseits so sehr, es wird kein Tagebuch sein, aber es geht in chronologischer Sortierung, sage ich mal. Aber immer diese Frage, Abenteuer, Alltag, Arbeit. Wie war das Mischungsverhältnis? Welches Learning, wo? Mhm. Immer diese AAA als ich sag mal, eigentlich als Raster und dann gibt's jeden Tag ein Anekdötchen und dann es wird sehr lustig auch.
Genau, also hier gibt's eine Frage, fährst du weiter?
Nee, auf keinen Fall. Also ist ganz klar irgendwie, das ist im wahrsten Sinne des Wortes undenkbar für mich.
Ja.
Weil, und das wäre vor allen Dingen respektlos gegenüber vielen meiner Systeme, also das Familiensystem oder auch dieses Büro, die sind alle reingesprungen und gesagt, mach das mal. Und an ganz vielen Stellen sind die in Lücken rein, weil sie gesagt haben, okay Gunnar, für ein Jahr ist das jetzt okay. Mhm. Komm, wir machen mal dies oder dieses Thema, können wir jetzt auch noch mal ein Jahr schieben oder. Meine Frau hat sich jetzt ein Jahr lang ums Haus gekümmert. Das wäre einfach respektlos zu sagen, nö, ich mach mal weiter damit, weil ich mach hier so. Mhm. Sondern das Ganze hat irgendwie war ein Termingeschäft zu sagen, ich möchte das ein Jahr lang machen. Könnt ihr euch vorstellen, irgendwie, dass wir das machen? Und da sind viele Leute in Lücken reingegangen, in die sie nicht mussten, haben Dinge übernommen, die nicht in ihren Arbeitsverträgen stehen, die vielleicht auch teilweise nicht in ihrem Selbstverständnis sind und auf die sie teilweise auch keinen Bock haben, weil sie sagen, okay, der Fehler macht jetzt irgendwie das Ding und damit das funktioniert, leiste ich irgendwie zähneknirschend meinen Beitrag und manchmal auch sehr freudig und hilfsbereit. Mhm. Und wenn man denen jetzt sagen würde, mir geht weiter, dann würden die zu Recht einem Vogel zeigen. Ja. Und das finde ich im eigentlichen Wortsinne respektlos. Insofern, die Frage weiterzufahren, die gibt es so gar nicht.
Dann gibt's so zwei Fragen, die beziehen sich so ein bisschen auf deine Erfahrung mit dem Thema Radinfrastruktur. Da weiß ich gar nicht, inwiefern du das überhaupt dann so immer in der Zeit so. Das eine ist, welche Anforderungen hast du jetzt an Radinfrastruktur und wie unterscheidet sich das zu vorher zusammen mit der Frage, welches Bundesland hat die schlimmste Radinfrastruktur?
Okay.
Und überhaupt hast du eine Frage.
Also zu Radinfrastruktur kann ich sagen, mir ist noch klarer geworden. Also es gibt ja so diese Aufteilung, wer wird Radfahren, wie fährt der Rad, wer fühlt sich wie sicher. Und dann gibt es so einen kleinen Prozentsatz, die furchtlosen Wilden heißen die, die so sagen, ist mir alles scheißegal, ich kann Radfahren. Ich musste eindeutig sagen, wahrscheinlich bin ich organisch über die Zeit in dieser Sparte groß geworden. Mhm. Ich bin schon echt hart im Nehmen, was Infrastruktur, was Radfahr, Straßenverkehr. Wir sind Tandem gefahren in Bangkok morgens um 7 Uhr. Ich bin durch London mit dem Faltrad. Ich bin in San Francisco Rad gefahren. Ich bin in Köln Rad gefahren. Ich bin schon echt, wo ich so sage, ich kann mich schon auch an sehr widrige Verkehrsbedingungen adaptieren und komme klar. Mhm. Da habe ich jetzt auf dieser Achse von ein Jahr Workpacking, merke ich das schon, wenn man so länger in scheiß Infrastruktur unterwegs ist. Ganz fürchterlich, also wenn wir name it, Krefeld fand ich unterirdisch, fand ich wirklich schlechter Zustand, lustlos konzipiert, überhaupt nicht gepflegt. Also wo man wirklich sagt, die wollen keine Radfahrenden. Also das wird einem in jeder Weise gezeigt, die müssen, also ganz fürchterlich. Habe ich ganz wirklich in schauriger Erinnerung. Das gleiche gilt für Mainz. Also, das Gegenteil von gut gemeint, von gut ist gut gemeint. Und was man auch sagen muss, Infrastruktur ist ja wie beim Essen, ist ja nur der Tisch, auf dem serviert wird. Und dann geht es wirklich noch darum, wie um die Umgangskultur. Und was mich
ein schönes Bild.
Ich finde überhaupt keine Worte, wie unglaublich versagend und klärend und also ich kann da wirklich wenig höfliche Worte für finden, aber wenn man jetzt in den letzten Tagen nochmal gesehen hat, es schneit, Bundesstraßen werden perfekt gemacht, ja, Radweg gar nicht. Dann gehen Leute drüber, fahren Leute trotzdem, das friert an. Also das wird dann richtig scary. Und erstmal, wenn man Verkehrswende will, ja, hallo, schöne Grüße nach Kiel. Ihr plakatiert so lustige Image-Kampagnen und davor sind nicht gemachte Radwege. Kann ich nur mal sagen, erst die A-Note, dann die B-Note. Aber wenn man will, dass die Leute Rad fahren und wenn man auch sagt, oh, die sollen nicht beim ersten Schneekorn das Radfahren sein lassen, dann braucht man eine hundertprozentige Gewissheit, dass der Radweg in einem der Straße absolut relativ entsprechenden Pflegezustand ist. So, was passiert ansonsten? Der Radweg, und das ist, und jetzt kommen wir zum kulturellen Teil. Das Selbstverständnis, mit dem Autofahrer einen wirklich lebensgefährlich mit ihrem Fahrzeug bedrängen, attackieren, weil sie dann irgendwie in die Schneeberge zeigen, das Fenster runterkurbeln und sagen, benutzt den Radweg, du Arschloch. Wo man sagen muss, also wie verpanzert, wie verhärtet, wie empathielos, wie irgendwie. Ja, ich würde ihn sogar super gerne benutzen. Einzig, ich benutze ihn nicht, weil er unzumutbar ist. Und selbst in Risikoabwägung zu sagen, ey, es ist mir lieber, mich hier dir und den Deinen auszusetzen, das erscheint mir ein geringeres Risiko für mein Leben zu sein, als diesen Radweg zu benutzen. Also wirklich der größte Feind des winterlichen Radfahrens ist der nicht gemachte Radweg. Nicht nur, weil er nicht gemacht ist, sondern weil er den Verkehrsraum auf der Straße verengt und weil er den Autofahrenden wohl eine solche Affront darstellt. Ich habe selten ich bin in diesen 3-4 Tagen mehr angehobt und bedrängt und bei irgendwas worden, als in den anderen 335 Tagen zuvor in Summe. Und dann müssen wir sagen,
wir haben nicht nur ein Infrastrukturproblem, wir haben ein Kulturproblem, wir haben ein Umgangsproblem, wir haben ein wirkliches Empathieproblem auf der Straße, und die Verantwortung ist wie auf dem Schulhof oder so, die Verantwortung geht vom Stärkeren zum Schwächeren. Mhm. Und die Stärkeren, und das ist das Auto, die sind sich verantwortungslos mit ihrer kinetischen Energie um. Das ist wirklich in einer Weise, ich habe diesen Schnee nicht verflucht um des Schnees willen. Ich habe mir bei Komoot einen Modus gewünscht, plane mir Strecken ohne Radwege, damit der nicht da ist, damit ich nicht weggehobt werde. Weil sobald man auf Straßen waren, die keinen Radweg haben, haben die Autofahrer dieses Verhalten eingestellt, obwohl ich sie genauso aufgehalten habe und es genauso gefährlich war und sie teilweise auch genauso eng überholt haben. Aber diese komische Energie war daraus.
Ja, aber was heißt aufhalten? Weißt du, das ist ja auch, die sitzen in einem schönen, warmen Auto. Und was kostet ihr denn das bei 3 Minuten?
Das kostet die insofern, dass sie ins Auto gestiegen sind mit einem klaren Gefühl, wie viele Minuten sie wohin brauchen. Und auf einmal ist da ein unerwartetes Hindernis in der Differenzgeschwindigkeit. Da kann ich ja sogar Empathie für entwickeln. Natürlich störe ich den. Ich suche mir das nur nicht aus. So, und dann sind wir an der Punkt, ist die Teilnahmebedingung, sind wir beim Zensuswahlrecht? Ja. Irgendwie, oder heißt doch Zensus, oder Kohle, nur wer, sind wir hier nur Bürger, die, nur männliche Bürger, die Geld verdienen dürfen, wählen? Sind wir hier im alten Griechenland? Sprich, nur wer ein vierrädriges, teures, stinkendes Gerät hat, darf hier am öffentlichen Raumverkehr teilnehmen? Ist das die Teilnahmebedingung? Nein, das ist sie nicht. Sondern die Teilnahmebedingung ist Menschsein und Dasein und unterwegs sein. Und damit habe ich unveränderliche irgendwie Rechte. Und wo ein Körper ist, kann kein zweiter sein. So, und wenn ich da bin, dann ist es die Verantwortung des Dahinter, wenn er sagt, okay, selbst wenn ich da fahre, obwohl ich es nicht darf, gibt es nicht ihm das Recht, dass er sagt, so, okay, da vorne wird ein Gesetz gebrochen, der darf da nicht fahren, dann muss ich mich jetzt nicht mehr an den Abstand, an irgendwas halten. Also wenn wir das Ganze mal übersetzen in sexuelle Kontexte oder in andere, dann würden wir sehr schnell von Begriffen wie Belästigung, Nötigung und Missbrauch sprechen. Und damit will ich jetzt nicht irgendwie diesen Kontext schmälern. Ganz fürchterliches Thema, gar keine Frage. Ich will nur einfach sagen, dieses Framing, dass wir im Verkehr ein Framing haben, das so, man könnte denken, ich rede mich in Rage. Also das war wirklich niederschmetternd.
So, das müsste ja eigentlich... Genau. Also ich hatte nur mal so drüber nachgedacht, wo fängt man da an? Ne? Also das eine ist, dass man jetzt natürlich sagt, man trägt das in die öffentliche Debatte, macht darauf aufmerksam. Ich weiß gar nicht, ist denn das eigentlich in den Fahrschulen schon angekommen? Also da, wo Verkehrserziehung
stattfindet. Habe ich auch gedacht, es müsste eigentlich zur Fahrausbildung gehören, mach eine Einheit als Fußgänger, mach eine Einheit als Radfahrer, mach eine Einheit als Lkw-Fahrer. So. Das müsste eigentlich nicht mehr Führerschein heißen, das müsste Mobilitätstraining heißen. So. Und zu sagen, wenn du an diesem einen bestimmten Teil, nämlich individuelles motorisiertes Fahrzeug, irgendwie, wenn du das steuern willst im Verkehr, dann musst du so ein allgemeines Mobilitätstraining machen. So. Selbst wenn man das jetzt so formuliert, dass in seiner Inhaltlichkeit und in seiner Methodik wird man das sehr, sehr schnell für sehr gut befinden und gleichzeitig wird man merken, nee, das ist doch kulturell hier nicht durchsetzbar. Also da werden die doch alle irre. Also kann man sich diese Fahrlehrertypen vorstellen, wie sie einem wirklich auf Augenhöhe irgendwie mit den Leuten Fahrradfahren gehen und denen das wirklich vermitteln. Also ich bin schon von Fahrschulen im Fahrschulbetrieb geschnitten worden. Ja, ja. Und zwar vorsätzlich. Ja. Also wo man fast das Gefühl hatte, der Fahrlehrer oder die Lehrerin hat so gesagt, hier komm, pump den mal weg, der Assi.
Vielleicht ist es eine Generation, also ich setze immer auf Generationswechsel. Bei vielen Debatten, die wir jetzt führen, ne, so denke ich immer so, ja, vielleicht müssen wir da
warten. Ja, nur der Punkt ist der, woran es nicht funktioniert. Der Zement, der ausgegossen wird, der geht 30 Jahre, 40 Jahre. Die Straßenbahnen, die gebaut werden oder nicht gebaut werden, haben auch ähnliche Zyklen. Sprich, wir haben ja eine Unterschiedlichkeit der Momente, wo das Bewusstsein der nächsten Generation in Wirkung kommt. Das sehen wir ja jetzt schon. Die haben das Bewusstsein und die müssen sich auf Straßen kleben, um das zu artikulieren, weil da Straßen gebaut wurden und nicht Parks sind und nicht Bäume sind. Insofern würde ich sagen, wenn wir auf die nächste Generation setzen wollen, dann müssen wir sie früher in Macht geben. Ja, ja. So, ja. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Auf die Infrastruktur zurückgekommen, das hat mich wirklich schockiert, was da passiert, wie dünn da irgendwie die zivilisatorische Haut ist und wie wenig Bewusstsein da für den anderen nicht motorisierten, namentlich radfahrenden, Verkehrsteilnehmende irgendwie bei den Autos in der Breite herrscht. Mhm. Und auch wie wenig Bewusstsein entweder wie knapp die öffentlichen Kassen sind oder wie egal Radfahrende und Fußgänger sind. Und da müssen wir immer wieder die Zahlen im Hinterkopf haben. Es laufen viele Menschen zu Fuß und auf diesen Fußwegen, das ist kreuzgefährlich. Und es laufen oft die Menschen, die Kinder, Ältere und sonst wie, wo man sagt, ey, und wenn die sich auf die Fratz legen, so, und dann kommen noch so zynische Dinge wie eingeschränkter Winterdienst. Also das Bewusstsein ist ja da. Da wird sogar noch ein Schild aufgestellt. Hallo, wir lassen euch
Radfahrer absteigen für die nächsten 18 Kilometer.
Auch ein super Schild. Ja. Ich mich jedes Mal freue, wenn ich sage, mache ich, wenn es das Schild gibt, Autofahrer bitte schieben.
Ja.
Dann sind wir auf Babuja, aber ansonsten ist das irgendwie, ist das wirklich eigentlich das pure Eingeständnis irgendwie der des Unvermögens.
Ja.
Heißes Thema, müssen wir vorsichtig sein, haben wir jetzt schon genug Reizworte gesetzt wahrscheinlich. Das, genau.
Na, hier ist eins nach deine Top 3 Erkenntnisse nach einem Jahr Workpacking. Ich glaube, das haben wir so ein bisschen ab, wenn du es jetzt nochmal zusammenfassen könntest, wäre gut. Ansonsten, welche neuen Bike-Hacks, was auch immer das jetzt im weitesten Sinne ist, hast du dazugelernt?
Also ich habe erstmal gelernt, dass meine Erfahrungen aus dem Overnighter Bikepacking Race Business relativ wenig wert sind, weil die Ausrüstung und das ganze Spiel einfach wirklich ein krass anderes ist. Ist so ein bisschen wie bei Radrennen, wo man sagt, alles, was man an einem Tag fährt, ist eine Liga, alles, was eine Schlaf und eine Nacht und so impliziert, ist nächstes Gang. Kennen die ganzen Privatfahrer. Alles, 1, 2, 3, 400 ist kein Problem. 600 ist der erste, der echt spannend ist, weil es ein Game Changer ist, wenn man nachher mal sagt, ich muss morgen wieder ran. Das fahre ich nicht an einem Tag. Und so ist es auch, diese Lifestyle zu sagen, ich roll das jetzt einfach für mehrere Wochen oder halt für ein Jahr aus, ist ein komplett anderes Spiel als irgendwie in 10 Tagen die GST oder in, weiß ich nicht, 15 Tagen Atlas Schlag mich tot Race zu fahren oder die Tour Divide in 25 Tagen zu fahren. Das ist ein komplett anderes Spiel. Und an Hacks? Ich kann das.
Du kannst jetzt so ein Rohr, so ein Ofenrohr.
Nee, ich kann es
in 10 Sekunden.
Ich kann es ja nicht. Also ich würde sagen, Hacks ist, ich koche viel mehr und viel feinmaschiger. So und viel mehr, dass es Kochen ist und nicht irgendwie Erwärmen von irgendwas. Und ich habe diese Packlogik, also diesen Querschnitt aus, wie oft brauche ich es, wie wahrscheinlich brauche ich es und wenn ich es brauche, wie wichtig ist es, schnell dran zu kommen. Das ist auch noch mal ein ganz anderes Spiel, als es das bei einem Bikepacking-Race ist. Also da habe ich wirklich ein paar Monate gebraucht, bis ich da so eine Logik habe, die dann auch tagesaktuell an die Witterung angepasst wird. Also eigentlich habe ich jeden Tag eine andere Packordnung. Und das ist und das auch zu akzeptieren. Also ich glaube, der größte Hack ist gar kein Fahrrad-Hack, sondern ist so ein agiler Adaptions, so eine Bereitschaft zur strukturellen Fluidität. So.
Bevor wir zum GST kommen, wo pennst du denn heute Nacht? Kannst du hier in so einem Musterzelt im Globetrotter?
Ich habe mich gar nicht drum gekümmert. Nee, ich bin heute Nacht, Grüße gehen raus an Anna und Matthias Müller, Ex-Redaktionsleiter Bikebild.
Ah ja.
Bei denen bin ich. Und sehr, sehr schön.
Genau, das passt.
Wir haben so ein ganz süßes Harry Potter Zimmer für mich unter der Treppe.
Ist. Ich habe gerade so, als wir hier hochgegangen sind, hier oben sind die Zelte. Ach,
super. Und wenn ich hier drinnen schlafen dürfte, dann würde ich diesen Fahrradwohnwagen nehmen.
Den habe ich noch gar nicht gesehen.
Die haben so einen Fahrradwohnwagen, den ich fahrdynamisch und so für meine Tour nicht hätte haben wollen. Aber da mal eine Nacht drin liegen, das hätte ich jetzt mal ausprobieren wollen.
Ah, okay. Dann gucke ich mir gleich nochmal an. Gut, so, Gunnar. Vielen Dank soweit. Grenzstein-Trophy. Ja. So, für alle jetzt nochmal Grenzstein-Trophy, wie sagt man schon, die deutsche Tour Divide. Ein bisschen inspiriert davon. Hartes Brett nach wie vor. Ich fange gleich mal an mit einer Geschichte, die poppt ja so zwischendurch auf und die wurde jetzt auch ab und zu mal jetzt noch als Frage gestellt. Wir hören ja von ganz vielen Races, ne, so, und Herausforderungen und Events oder wie auch immer man das nennt, so. Und von der Grenzstein-Trophy, die fristet so ein Leben im Schatten, ja. Ich finde natürlich, man sollte mehr drüber reden. Wir hatten da mal die Diskussion, ich glaube, auf Facebook, ging das ja los. Die einen sagten, nee, bloß nicht, da kommen wieder so ganz viele komische Menschen sonst dazu, lass uns das mal selber machen. Bis hin zu, nee, die muss halt mehr auch kommuniziert werden. Das waren jetzt hier auch Fragen aus meiner Community, wo es auch darum ging, Mensch, es braucht mehr Marketing eigentlich dafür, wie sieht man das und so weiter. Was ist da, du bist ja so quasi der Kopf dahinter. Es gibt ganz viele Menschen, die da mitmachen, damit diese Grenzstein-Trophy jedes Jahr ein Erlebnis wird. Aber was meinst du dazu?
Also, das ist eine schwierige Gemengelage. Das eine ist, ich will nicht, dass die GST zu einem Job wird.
Mhm.
So. Und ich bin dann nur wirklich im Fahrradgame weit drin. Also ich weiß genau, was zu tun ist. Und ich weiß auch genau, wo die Potenziale der GST liegen. Also es wäre ja keine Raketenwissenschaft gewesen, das Ding irgendwie zu eskalieren, das wie ein Silk Road Race oder irgendwas. Das ist ja keine Magic.
Mhm.
Das ist ja keine Raketenwissenschaft, sondern das ist am Ende eine Frage von Beharrlichkeit, Budget, ein bisschen Quirligkeit, ein bisschen Skills.
Mhm.
So, das ist eine bewusste Entscheidung gewesen, das nicht zu tun. Und die GST gibt es, wie fast nahezu alle, zumindest etwas älteren Bikepacking-Fahrten lassen sich eigentlich ersten oder zweiten Grades auf die Tour Divide zurückführen.
Hm.
Ob es ehemalige Teilnehmende sind, die Idee mit ihrer Heimat genommen haben, oder ob es wie bei mir einfach der Fall ist, dass ich sage, ich habe junge, kleine Kinder, ich kann mich hier nicht für 4 oder 5 Wochen ausklinken. Wenn der Berg, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg zum Propheten kommen. Und sagt, dann baue ich mir halt meine Tour Divide-Style-Ding selber und dann habe ich die GST angeschoben. Und in dieser Zeit, um 2009, also ich würde jetzt mal mutmaßen, der Kontext der Leute, die jetzt fragen, warum wir müssten mehr tun, die haben nicht mitbekommen, was wir schon alles getan haben.
Mhm.
Wir waren mit der Tour Divide auf Zeit Online, auf Spiegel Online, in jeder Fahrradzeitschrift, also die Sau ist schon einmal richtig durchs Dorf getrieben, um es mal etwas salopp zu sagen, mit Fernsehbeiträgen, mit allem. Das war nur in einer Zeit, da hat man seine Bikepacking-Taschen bei kleinen Klitschen in Alaska oder in Kalifornien bestellt, weil es
nichts
das gab, nicht im Laden gab.
Ja.
So, das war 2008, 2009, 2010, 2012. Das war einfach da war das noch eine kleine Nummer. Das heißt, viele haben gar nicht mitbekommen, dass die GST schon mal mit 45 Teilnehmern das größte Bikepacking-Race irgendwie in Zentraleuropa war, weil es auch nur eine Handvoll gab.
Mhm.
So, das heißt, wir sind so ein bisschen der alte Punk in der Ecke, in der Eckkneipe, der sagt, ja, irgendwie, wir haben mit den Toten Hosen zusammengespielt, die sind groß geworden, wir sind hier klein geblieben.
Ja.
So, so, und das finde ich auch okay. Also da habe ich auch überhaupt nicht, da bin ich nicht wehmütig, weil ich sage, okay, die GST ist da, wer Bock hat, wir zahlen keine Antrittsgelder, wir haben keine Media-Cars, wir wollen das auch nicht.
Mhm.
Muss man so, vielleicht wollen wir auch nicht die Leute, die eine Fahrt fahren, nicht weil sie die Fahrt fahren, sondern weil sie danach sagen können wollen, dass sie die Fahrt gefahren sind. Und weil sie sagen, ja, Silk Road Race habe ich auch, habe ich ein Trikot oder irgendwie name it.
Mit so.
Habe ich die Münze oder was auch immer.
Mhm.
Die wollen wir vielleicht gar nicht. Und wir wollen auch nicht die irgendwo reinrollen und dann als erstes wissen, oh, gucken hier, wie sieht mein Ranking aus?
Ja, Tracker checken die ganze
so,
Zeit.
Ja. Sondern ja, die GST, also sowohl die Härte der GST interagiert in einer Weise mit ihrer Idee und mit dem, wofür sie steht, wie kaum eine andere Tour.
Mhm.
Also wir sind eine
der Tour Divide hat natürlich auch ihre Härten und ich kann auch nur die ersten 850 Kilometer beurteilen, die aber einen Teil der Härte, wie man im Radsport gerne sagt, Tempo tötet.
Mhm.
So, also du kannst viele Veranstaltungen, kannst du, indem du massiv den Gang rausnimmst, schon runterskalieren. Die GST kannst du nur sehr, sehr limitiert über, ich fahre einfach langsamer, ich schiebe einfach langsamer.
Mhm.
Das Ding bleibt sehr, sehr selektiv und du musst schon einen krassen Grad an Fitness haben, dass du, wie man so im Fußballdeutsch sagst, irgendwie dem Gegner dein Spiel aufdrückst.
Mhm.
Also in dieser Topografie mit den Lochplatten und sozusagen, ich drück diesem Rennen meine Rennstrategie auf. Das, da musst du schon ein krasses Level an Fitness und an mentaler Stärke haben. Daraus kommt ja auch so dieser etwas, wie soll man sagen, fast, wie nenne ich das richtig, dieser fast etwas insiderige und etwas, ich finde jetzt echt kein gutes Wort, kauzige, wenn die dann von der Diva sprechen und wenn dann so ein eigener Sprechen und so eine eigene Logik entsteht. Mhm. Das ist am Ende nur ein spielerischer Umgang damit, dass du dich auf das einlassen musst, was da ist und dass das, was da ist, in dem einen Moment geil ist für den einen und im anderen Moment für den oder die andere bei gleichem Setup negativ ist. Wie so wie man so klassisch von so einer Diva sagt, du weißt nicht, wie sie im nächsten Moment reagiert, du weißt nicht, was ihr gefällt und was ihr nicht gefällt und so weißt du auch nicht. Du kommst in die Kurve und da kann es total geile Platten geben und du rollst irgendwie mit 35 seicht kopiertes Gelände Rollercoaster-mäßig für unbegrenzte Zeit, in Anführungsstrichen, dahin. Es kann sein, dass du in die Kurve kommst und es geht wirklich mit 30% die Rampe hoch und vorher war eine Kurve, dass du echt auf null runterbremsen musstest. Und das macht die GST halt auch sehr eigen, so, und auch mit ihrem, das macht sie auch krass anspruchsvoll. Und trotzdem ist es so, in der Regel, du brauchst erstmal das richtige mentale Setup und danach halbwegs brauchbare Fitness und Fahrtechnik und halbwegs brauchbares Material. Aber wir haben schon fitte Leute gesehen, die nicht mit klar kamen. Wir haben schon Leute gesehen, die als Außenstehende lausige Ausrüstung und sehr normalen Fitnessstand hatten und das Ding einfach gefahren sind, weil sie den anderen Teil im Griff hatten.
So.
Genau, wie war eigentlich die Frage?
Nee, die war jetzt, sollte sie mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ich glaube, die ist gar nicht so sehr die ist eher aus einer Perspektive gestellt. Mensch, das ist so ein tolles Event, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, ne? So, und wir sehen da draußen Menschen, die sagen, ja, ich brauche eine Herausforderung, bla, so, und die suchen dann halt irgendwo in der Welt und sehen nicht das, was eigentlich vor Augen liegt. Ja,
weil sie ist da, viele Leute sind sie mitgefahren.
Ihr habt jetzt auch viele Videos, habe ich gesehen, auf der Seite total integriert und so, weil das
also auch nochmal wichtig ist. Ja. Ich würde jetzt einfach sagen, hey, komm, fahr mit, was brauchst du noch? Mhm. Abgesehen davon, dass wir haben über diesen politisch Kontext ja noch gar nicht gesprochen. Das ist ja auch eine Fahrt, da haben wir auch wenige andere Bikepacking-Veranstaltungen, die oder Fahrten, die so eine nochmal eine Möglichkeit haben, mit Weltgeschehen, mit aktuellem, mit Historie, mit ganz essentiellen Fragen von irgendwie Freiheit, Sicherheit, Selbstbestimmtheit und so sich auseinanderzusetzen. Also es ist ja auch eine extreme Einladung, da vielleicht auch mal noch eine Reise nach innen auf sich zu nehmen oder zu beginnen, für die man im Alltag oft keine Zeit hat und für die andere Fahrten überhaupt keinen Nährboden, keinen Input geben. So, aber mehr kann ich ja nicht tun. Ich kann nur sagen, ey, es ist eine saugeile Strecke, wir haben einen Termin, wir spielen mit dem Modus rum, dazu können wir gleich auch nochmal kommen, um nochmal an diesem Thema Niedrigschwelligkeit oder an diesem Thema Attraktivität und so. Und trotzdem, es soll natürlich um Self-Support, Bikepacking gehen. Es geht davon, wie JP Tavery so sagte, be prepared for the unprepared. Hm. Wir gehen raus mit einem Plan, wir gehen raus mit einem Setup, aber wir gehen ja im Prinzip alle raus, weil wir krassen Scheiß erleben wollen und weil wir irgendwie an diesem Punkt kommen wollen, wo unsere ganzen Sachen, die wir uns ausgedacht haben, nicht mehr funktionieren. Hm. Also zumindest will ich, es geht ja nicht darum, irgendwie so maschinistenmäßig zu sagen, ich habe mir alles zusammengebaut.
Ich will nichts abspulen.
Und ich will abspulen und ich will dann punktgenau und guck mal, ich habe mir 7 Tage, 6 Stunden und 13 Minuten vorgenommen und ich bin 7 Tage, 6 Stunden gefahren. Sondern wir wollen ja raus, wir wollen was erleben, wir wollen interagieren, wir wollen gechallenged werden. Und da kann ich sagen, hey, fahrt die GSD. Die hat alles, was ihr braucht. Das ist Einsamkeit, das ist krasser Scheiß, das ist geile Natur, das ist auch auf einer Nachhaltigkeitsebene für Mitteleuropäer eine sehr, sehr CO2-arme An- und Abreise. Es wird euer Bild über Deutschland, es wird euer Bild über euch selber. Das Ding, ich kenne keinen, der die oder keine, die die GST gefahren ist, die sie nicht verändert hat. Das Ding fährst du nicht einfach runter und sagst, ja, jetzt bin ich das gefahren, alles klar, what's next? Sondern das Ding wird dich verändern. Das Ding wird, in welche Richtung auch immer, aber das Ding wird, also deine eigene Persönlichkeit wird nicht lotusblütenartig irgendwie, da kippst du die GST rüber und dann fließt das alles weg und nichts bleibt. Das wird sich, das hat Menschen verändert im positiven Sinne und auch weitergebracht. Was sollen wir mehr tun? Ich kann nur sagen, kommt, fahrt mit, ist nicht eng, wir haben Platz.
Ja.
So. Kostet auch nichts. Also kostet nichts irgendwie, also super, eigentlich super niedrigschwellig.
Letztes Jahr war es ja dann im August, ne? So wie, und da können wir jetzt gleich drüber sprechen. Nee, dieses Jahr war es im August.
Genau.
So,
ja. Wie kamst du in den August, kann ich dir genau sagen.
Ja, wegen der Eurobike.
Genau.
Die Eurobike hat deutsche Geschichte kaputt gemacht.
Nee, gar nichts kaputt gemacht. Sondern wir haben uns ja auch einen guten Termin ausgesucht, in historischen, sondern ich finde. Also mir geht, ey, am Ende ist das ein altes, weißes Männergame, sage ich jetzt mal in etwas. Also es ist schon bei aller Heterogenität der Setups und der Reisegeschwindigkeiten und irgendwie eine gewisse Homogenität im Menschenschlag der Teilnehmenden ist schon da.
Ja.
Und ich wollte namentlich an der Frauenquote was tun. Wir haben Sponsoren besorgt für Ausrüstung. Es gibt ein paar Fahrer, die gesagt haben, ey, ich habe hier Räder, die fahre ich nicht immer, die sind super GST-tauglich. Wenn du eins brauchst, rühr dich. Also wir haben versucht, da Ally zu sein und die Tür aufzumachen. Und wir haben auch, ich bin auch super sensibel beim Wording auf der Webpage, dass das nicht so ein Machismo, wählig irgendwie Ding ist. Und umgekehrt muss man es aber auch ausdrücken. Das Ding ist irgendwie kein Kindergeburtstag. So.
Ja.
Da ist ja eigentlich keine Geschlechterspezifik drin. Ne? Es gibt formidable Boxerinnen, es gibt formidable Freischwimmer. Also es gibt ja keine Sportart, die jetzt als besonders tough oder hart gilt, in der wir nicht auch Frauen haben, die krass performen. Ja? Also nur dieses, ich habe versucht, da schon diese Testosteron-Attitüde irgendwie rauszuhalten. Und trotzdem muss man es ja auch irgendwie verbalisieren, dass das Ding halt keine Sonntagnachmittags-Kaffeeausfahrt ist, sondern dass das dich an deine Grenzen führen wird. Vielleicht ist das auch der Name. Kriegstein-Trophy, weil es viel Steinboden hat und relativ schnell an Grenzen führt, wofür wir auch rausgehen und wofür wir auch wissen, dass da ja Frauen in keinster Weise irgendwie weniger leisten können und weniger für geeignet sind oder sowas. Die Fässer will ich gar nicht aufmachen. Wir können nur niedrigschwelliger sein und das wollten wir. Das ist jetzt erstaunlich wenig angenommen worden. Wir haben nach wie vor relativ wenig Frauen, die starten. Aber die starten, die sind mit genauso viel Eifer dabei und haben auch eine höhere Finisher-Quote, würde ich jetzt mal, müssen wir mal genau ausrechnen. Und
Christina ist ja.
Christina ist tough as nails. Also schöne Grüße, nochmal gute Besserung. Wir werden dir Standing Ovations geben.
Habt ihr da jetzt jemanden ermittelt eigentlich, der diesen Scheiß? Nee, es war irgendwie versehen, ne?
Das war nee. Also die Geschichte, ich kann keine Ahnung, was ich jetzt offiziell alles wissen darf und was davon wie verbürgt ist. Die Geschichte köchelt. So, ich glaube, das ist noch nicht der Rahmen, um da groß drüber zu sprechen.
Ich würde jetzt nicht mal ausführen wollen, was da genau vorgefallen ist, weil es irgendwie, lasst uns das erstmal klären. Erstmal klären und dann können wir.
Ich hätte so von Christina so ein bisschen gehört, dass
wir sind auch. Also aber schöne Grüße, Christina.
Ja.
Genau.
So, was passiert jetzt? Also wir haben ja immer bei der, muss ja auch noch sagen, Grenzstein-Trophy mit all ihren Eigenarten. Du hast ja auch noch eine gewisse Limitierung, was Teilnehmerzahl angeht, die sich immer aus den Jahren nach der Wende quasi.
Ja, die war nur so ein bisschen, das war so eine Prada-eske Versuch zu sagen, ey, wenn wir sagen, es ist knapp, irgendwie, dann sagen mehr Leute zu. Wir sind ja nie ausgebucht. Also insofern ist das auch so ein bisschen, und ich glaube, ich würde jetzt auch keinen mehr rausschmeißen, bis zu einem Punkt, wo wir sagen muss, irgendwie, was können, 800 oder sowas, was können wir leisten, ja? Weil dann müssten wir wieder, komme ich wieder zu dem Punkt, ich bin nicht auf der Suche nach einem neuen Hobby und ich will es nicht zum Job machen. Ich habe genug Job. So, das hätte ich machen können, ja? Aber oder vielleicht, egal. Ich sag mal umgekehrt. An welchen Parametern wollten wir drehen? Also zum einen haben wir nächstes Jahr wieder so ein Eurobike-Thema, dass wenn man irgendwie beruflich in die Eurobike involviert ist und die GST fährt, wenn sie 17. Juni startet, dann würde man irgendwie in so eine Überlappung aus Eurobike-Finals, Eurobike-Vorbereitung und letzten Meter GST kommen. Das würde Akteuren wie Christina, die ja auch in der Fahrradbranche arbeitet und dem einen oder anderen, aber auch mir, mich in Bedrängnis bringen, mich im Zweifelsfall entscheiden zu müssen. Und ich würde die GST gerne mal wieder selber fahren. Insofern war der Starttermin 17. Juni war so ein bisschen... Dann habe ich mit Falk letzterdings vor dem Globetrotter-Vortrag in München, auch der Globetrotter in München ist ein sehr gutes Geschäft, in dem man sehr gute Ausrüstung kaufen kann.
Glaube ich.
Was auch, glaube ich, in vielen anderen Globetrotter-Läden der Fall ist, um nicht zu sagen, in allen. Und dann kann man auch noch online, falls man nicht will. Werbeblock Ende. Und alles, was man dann eingekauft hat, kann man am besten in eine wasserdichte Ortliebtasche verpacken.
Ja, auf jeden Fall. Genau.
Und dann vielleicht noch ein Abus-Schloss dran und gegebenenfalls bei den Reifen, damit man sicher nach Hause kommt, auf gute Schwalbereifen achten. So, jetzt haben wir Spaß beiseite. Der Einzige, der nicht reinpasst, ist Brose. Jetzt sind wir komplett. Nein. Aber sehr, sehr gute Antriebe. Fährt sich fein. Das heißt, ich war mit Falk noch in einem Fahrradladen, Falk Liefenbach, auch GST-Fahrer, Lenky-Fahrer, guter Freund, super Typ, schön Grüß Falk, Grüße auch an Moni. Und wir schwatzen so über GST und Termin und auf einmal, keine Ahnung, also die Situation hat die Idee geboren. Ich weiß gar nicht mehr, wer es dann verbalisiert hat und wenn man jetzt sagen kann, hat eine Idee. Auf jeden Fall waren wir irgendwie so, ja, und gemeinschaftlich fahren und dann GST, du bist dann, weil es gar nicht so viele Teilnehmenden sind und weil diese Strecke halt, der eine fährt schneller hoch, der andere fährt schneller bergab und du sehr schnell in so einem sehr asynchronen Fahrstil bist, der eine steht früh auf, die andere fährt ab. Länger. Du fährst eigentlich nach dem zweiten Tag alleine. So. Und dann habe ich mir gedacht, naja, eigentlich ist es auch eine Kackbotschaft. Man startet zusammen und jeder macht sein Ding und man geht auseinander. Ich wünsche mir in dieser Welt, wenn ich jetzt das große moralische Besteck raushole, eigentlich das Gegenteil. Jeder kommt aus seiner Ecke in seinem oder ihrem Tempo und man kommt aufeinander zu und findet zueinander. Das ist doch viel geiler. Früher habe ich lange diese Metapher gemacht, ah, du machst das alleine und dann am Ende steckst du deinen Fuß in der Ostsee ins Wasser. Kein Zielbogen, kein AC/DC und irgendwie auch so dieses eben nicht für die anderen, nicht für Instagram, nicht für irgendwie, sondern du machst dein Ding. Also auch gerade auf der Grenze, irgendwie wenn man so politisch nochmal sagt, den totalen Ort von Gefangenen und von Tötungsarchitektur, von ein System bricht das Individuum, um zu nutzen auf einen Ort maximaler individueller Selbstverwirklichung und Freiheit, auch Räume damit umzudeuten, war mir immer auch ein starkes politisches Unterbau oder Überbau und Idee an der GST. Deshalb fand ich diese Idee auch, du machst das für dich und am Ende ist nicht irgendwelcher amerikanischer, kapitalistischer Unterhaltungsschnickschnack, sondern du steckst deinen Fuß da rein und bist mit der kompletten Leere deiner eigenen Entscheidung und deiner Freiheit und des Geschaffthabens alleine. Fand ich eine lange Zeit lang gut.
fanden einige nicht gut. Dann, nee, fanden einfach so, hey, scheiße, dann bin ich da angekommen, was ist denn da?
Das finde ich aber das, gerade das Attraktive,
dieses alleine sein. Genau, aber anderen geht's anders und dem will ich, und denen soll die GST auch mal Rechnung tragen. Deshalb drehen wir es genau um. Wir definieren keinen Starttermin mehr, wir definieren einen Zieltermin. Wir treffen uns am 17.06. um 17.06 Uhr am Dreiländereck. Unten im Süden. Wann du losfährst, ist deine Sache.
Ja, ihr dreht die Route um.
Wir drehen die Route um und wir drehen das Prinzip um. Nicht, wir fahren zusammen los und jeder kommt irgendwann an, sondern wir wollen alle zusammen ankommen, fahr du so los, auf meinetwegen auch auf dem Punkt der Strecke. Ist mir doch egal. Wenn jemand sagt, du weißt, ich habe nur eine Woche, in der Woche glaube ich, 350 Kilometer zu schaffen, ja, dann steigt man halt in Geyser ein. So, wenn du sagst, ich habe 3 Wochen Zeit und will gemütlich turteln, ja, dann kannst du halt im Prival oben losfahren. Und wenn du sagst, ich bin Fitfucker und ich fahre auf irgendwie so schnell, wie vielleicht noch nie jemand da war, ja, dann startest du halt erst x Tage vorher. Das Geile ist, dass du diesen Losbrechmoment, der auch gesellschaftlich, das muss aus uns kommen. Wir können nicht warten, bis die Gesellschaft sich verändert. Du bist die Gesellschaft, du musst verändern. Also diese Metapher zu sagen, ich fahre jetzt los, ich steige ein, ich mach mit, die kannst du selber terminieren, so wie du das im echten Leben ja auch selber terminieren kannst. Jede Sekunde kannst du entscheiden, dich einzubringen und was anderes zu machen. Und je länger du unterwegs bist, je mehr wirst du andere treffen. Von hinten wird ein Schneller kommen oder eine Schnelle, von vorne wird ein, du wirst auf jemanden auffahren. Und je näher wir uns dem Ziel kommen, je mehr das werden mehr wir
Leute, ja.
Das wird ja immer noch nicht crowded sein.
Nee.
Ne? Aber, und am Ende treffen wir uns am Dreiländereck um 17.06. Klar, sind ein paar Leute 4 Stunden vorher da und klar, so. Aber alle werden das irgendwie dann so versuchen, in den letzten Tagen so zu skalieren, dann wird irgendwie an einem üblichen Spot, der gerne auch für ein Trail Magic benutzt wird, der so 80 Kilometer vom Ziel liegt, das wird wahrscheinlich schon ein ziemlicher Partycharakter sein, weil man dann so sagt, okay, komm, ja, da wäre noch
ein Alkohol.
Vielleicht noch nicht Alkohol, würde ich auch noch nicht raten, weil das danach schon nochmal, das ist schon sportlich, das und auch fahrerisch nicht ganz profan, aber da wird zumindest schon mal so eine gewisse Gelassenheit und Euphorie aufkommen. Und das wird für viele, auch wenn man um 17 Uhr da sein wird, ist das kein schlechter Spot für die letzte Nacht. Dann um 17 Uhr, 80 Kilometer ungefähr. Wenn man mal einen 10er Bruttoschnitt ansetzt, dann ist das eigentlich perfekt, um dort zu nächtigen und dann.
Und dann gemütlich loszufahren, ja.
Ja, gemütlich ist ein Begriff, der immer vorsieht. Aber um dann irgendwie so, genau, und so machen wir es. Der Trick ist dadurch auch, dass du dich noch viel mehr im Vorfeld mit dem, wie schnell will ich eigentlich, auseinandersetzen musst und dir eine gute Taktung machen musst. Und da kann ich nur inständigst, das Rennen hat 2 Phasen, oder die GST ist kein Rennen, die Fahrt hat 2 Phasen. Das eine ist, dass es vermeintlich einfache Flachland bis zum Nordrand des Brockens und ab dann. Und man denkt, der erste Teil ist einfach. Der ist auch schon anspruchsvoll, der ist auch schon irgendwie, dass du nicht auf einer Arschbacke fährst. Der ist nur so, wenn du dort eine 150er oder 120 Kilometer Pace am Tag schaffst und die dich da schon ausbelastet, dann wirst du sie ab dem Brocken nicht mehr fahren. Weil, wie gesagt, von diesen knapp 20.000 Höhenmeter sind irgendwie keine 3.500 auf diesen 500 irgendwie Kilometern. Das heißt, oder umgekehrt formuliert, vom Nordrand des Brockens bis zum Ziel sind es 750 Kilometer, glaube ich, mit 15.000 Höhenmeter. Also da geht's dann wirklich eigentlich nur noch hoch und runter, was geil ist. So, also, aber das sollte man auf dem Schirm haben. So, und dann muss man sich halt einen coolen Plan basteln. So, Faustformel ist, alles unter 8 Tagen ist echter Sport, richtiger Sport. Alles unter 10 Tagen ist sportlich und alles ab 2 Wochen würde ich als gemütlich bezeichnen. Oder also dann geht's fließend in Touren über. Ja. Was auch okay, keinerlei Wertung, aber einfach nur mal so zur Einladung. Das heißt, ich habe eigentlich die Erwartung, dass viele Leute, die sagen, oh Mann, so eine Woche GST, dass die sich dann halt sagen, okay, ich fahre da los. Dass andere sagen, oh, ich will sie unbedingt komplett fahren, dann sich genauer überlegen. Und dass wir dann eigentlich so
zum Ende hin immer öfter und zusammenfinden, jeder in seinem eigenen Tempo. Und dann um 17.07 Uhr, irgendwie mal um 17.06 Uhr, machen wir ein schönes Finisher und ankommenden Foto. Und dann geht's zur ehemaligen Kleintierschenke, also zu dem großen Geflügelzüchterverein, der uns da seit Jahren eigentlich einen Start Feier ausgerichtet hat. Der wird uns dann einen super gemütlichen Abend da oben ausrichten, am anderen Tag ein Frühstück und dann wird jeder seiner Wege gehen. Und das wird ja geil, während das normal immer so viel von so einer Nervosität geprägt ist. Oh, was kommt da morgen auf mich zu? Und die alten Hasen, alten Häsinnen erzählen irgendwie so, kriegt es diesmal ganz viel Seemannsgarn. Ey, hast du das auch gesehen? Also ich glaube, es wird eine sehr geile Atmosphäre und es ist ja auch dann nicht ganz so schlimm, wenn man ein Bier mehr trinkt, weil man muss ja am anderen Tag nicht mehr.
So. Nee, ich finde, jetzt, also wie aus meiner Perspektive gesehen, finde ich das ganz attraktiv, weil dann habe ich ja meine Zeit gehabt alleine. Du kommst dann so langsam mit Menschen zusammen und kannst dann sogar am Ende entscheiden, ich muss ja nicht durchknüppeln, sondern ich kann mich jetzt der Geschwindigkeit der anderen anpassen und dann macht man daraus nochmal ein anderes Erlebnis. Ne?
Ja, oder anders formuliert, dadurch, dass 17. alle zur gleichen Zeit da sein wollen, wenn du auf jemanden auffährst und wenn der in seiner Pace ist oder in ihrer, dann ist es ja ein No-Brainer. Dann müsste es ja aufgeben. Interessanter ist es ja, bist du schneller als deine Pace? Oder bist du, also wenn alle genau ihre Pace führen, dann würden sie sich ja salopp gesagt direkt auf den letzten 10 Metern
erst treffen.
Ja. Werden sie nicht, sondern im Prinzip, das wird, ich sag mal, ab Sonneberg, ab so 200 Kilometer vorher, denke ich, werden schon Leute entweder Gas geben müssen, weil sie hinter ihrer Pace sind, in Anführungsstrichen, oder werden schon sagen, ach, weißt du, ich glaube, ich bin hier, habe mich eingegroovt. So, und also es ist eine neue Spielart, aber für mich die Metaphorik von dem Einzel, den ins Gemeinschaftliche reinkommen, finde ich weltpolitisch auf jeder Ebene gerade eigentlich das Interessantere. Und zwei Dinge noch, ich finde überhaupt nicht schlimm, wenn man sich zum gemeinsamen Start verabredet. Ja, also, aber ich würde dabei bleiben, die Idee der GST ist, Kodex, also der Kodex besagt, eigene Ausrüstung, eigene Fahrfähigkeit. Also nicht so, oh, du nimmst das GPS, ich nehme den Kocher, sondern man kann sich mit dem Willi, kann sich mit der Steffi verabreden, sagen, oh, wir wollen beide 12 Tage fahren, dann können wir auch am Tag zur gleichen Zeit starten. Ja? Aber irgendwie, die Idee ist schon aus eigener Kraft irgendwie und Self-Support. Man wird das nicht vermeiden können, dass das mal so ein bisschen Windschatten und so stattfindet, gar keine Frage, gerade oben im Norden. Und trotzdem irgendwie, und man wird sicherlich auch mal der eine einkaufen gehen, der andere guckt auf die Räder. Aber der Geist soll Self-Support und nicht Gruppenausfahrt, sondern gemeinschaftlich, wie in der Disco irgendwie, nicht Gruppen tanzen, sondern die gleiche Musik läuft, alle tanzen, aber jeder tanzt im Prinzip für sich und trotzdem miteinander.
Ja, eigentlich schönes Schlusswort. Hätte ich jetzt noch was gefragt, ob noch der Candy B Graveler nochmal angefasst wird oder ob das in dieser, wie gesagt, sehr guten Art, wie ich das finde, so sehr einladenden Art bleibt. Also, dass man sagt, wir machen uns von Flugplatz zu Flugplatz auf nach Berlin. Jeder, wie er mag.
Ja, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich habe am Candy sehr, sehr, sehr losgelassen.
Okay.
Auch einfach, weil A, wusste ich, dass ich eine Workpacking-Tour mache und B, weil ich auch einfach gemerkt habe, meine Energie reicht nicht für zwei solcher Fahrten. Und ich habe mich einfach für die GST entschieden. Gesagt, die ist mir persönlich die emotionalere, die wichtigere, die auch die, wo ich den eigenen Teilnahmereflex auf jeden Fall deutlich mehr verspüre als beim Candy. Und die Candy Crew, die hatte sich da ja sehr dezentral gebildet und habe das letztes Jahr oder dieses Jahr fantastisch gemacht. Da ist jetzt an einer Stelle, gute Besserungsgrüße gehen raus, die Person weiß, wer gemeint ist, hat es da an einer Stelle einen Ausfall gegeben oder nicht einen Ausfall, eine völlig richtige Priorisierung, sich einfach um sich zu kümmern. Die Lücke ist bisher nicht gefüllt, also kann ich den Aufruf nur machen, hallo, der Candy braucht ein Epizentrum. Also falls jemand da draußen denkt, oh, wäre geil, wenn der Candy stattfindet, was kann ich beitragen, kann ich sagen, der Candy kann gerade Leute brauchen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich bringe mich ein. Hilfestellung geben dann ganz viele Leute, aber es braucht halt irgendwer, jemand, der die die Derek-Harry-Frage. Ja. Einer muss halt sagen,
wo der das Zentrum ist.
Ja. So, der so ein bisschen ins Zentrum geht, das ist gar nicht so krass viel Arbeit. Das ist vielleicht einfach nur für so eine Horde von Leuten, die total gerne sich einbringen, die Relay-Station zu werden. Also, ganz viele Leute freuen sich, wenn der Candy stattfindet. Also insofern, einfach mal eine Mail an den Candy oder im Zweifelsfall an mich, wenn man Bock hat, sich einzubringen. Solche Dinge passieren nur, wenn Leute mitmachen.
Das ist mal doch gut, dass ich angesprochen habe. Ja. Und ich überlege die ganze Zeit, all die Leute, die du grüßt hast, die müssen das ja auch erstmal hören. Ich verspreche, ich habe keine Ahnung.
Nein, ich habe nur gedacht, heute ist mal der Oma-Modus, darf ich grüßen. meine Oma kann ich nicht mehr grüßen, aber darum habe ich mal an der einen oder anderen Stelle gesagt, komm, dann grüßen wir auch mal.
Ich habe noch die klassische Frage, was als nächstes kommt. Du kommst ja jetzt erstmal an und so, aber hast du schon Pläne für 2024? Gibt's da was? Oder sagst du jetzt erstmal jetzt ist, weil du hast ja auch gesagt, muss ja auch, ne, nach so einem Jahr, ich guck jetzt mal, dass ich mein Projekt machen kann.
Ja, ich kann da schon, also, wir machen einmal im Jahr mit ein paar Kumpels, was wir nennen eine Kumpeltour, also, wo wir uns treffen, irgendwas Cooles fahren unter Fight Club-Bedingungen, also keine Social Media davor, kein Social Media dabei, sondern wo wir einfach nur sagen, good old cycling. Mhm. Da weiß ich noch nicht, da haben wir Mitte Januar ein Online-Treffen, wo wir entscheiden, was wir machen. Das wird geil, freue ich mich drauf. Ich werde mit meinen beiden Söhnen irgendeine coole Tour machen. Mhm. Haben wir auch schon ein paar Ideen. Ich schau mal gucken. Ich will die GST selber fahren. Mhm. Also auch ob das Modus ist. Ich finde es super geil, mal zu gucken, was da passiert. Und welche Atmo ein alleiniger Start, also ein LTT-Start quasi, hat und wie eine Zielatmo wird. Dann werde ich mit meinem Bruder Hamburg-Berlin fahren, im Tandem.
747 das?
Oder? Nee, sondern es gibt so ein Einzelzeitfahren von Hamburg nach Berlin im Oktober. Bin ich auch schon ein paar Mal mitgefahren, mein Bruder auch schon ein paar Mal. Und da haben wir gesagt, das ist eine coole Tandem-Veranstaltung für uns. Ja, und dann werde ich auch noch wahrscheinlich eine Workpacking-Tour machen, aber halt so 4 Wochen. So. Oder 3 Wochen oder so. Also, ja. Und damit ist das dann auch schon mit dem, was dann ohnehin noch irgendwie passiert, ohne dass man es plant oder sonst wie, dann ist meine Dosis cooles Radfahren in dem Jahr. Da kann ich schon sagen, da brauche ich mich nicht. Also da ich jetzt nicht das Gefühl, dass es scheiße wird. Das Nee, wird eher geil. Genau.
Ja, ich glaube auch. Ich bin ein permanenter Optimist. Also ist vielleicht auch, habe ich mir jetzt auch so zugelegt, weißt du, weil sonst wird man ja verrückt in dieser Zeit, aber ich glaube, das wird großartig nächstes Jahr.
Ich gucke aber auf die Parameter, die ich einstellen
kann. Genau. Das, was ich kontrollieren kann.
Genau, so mache ich und wann ist dein Jahreshighlight GST? Welches Kalenderjahr hat das?
Also ja, das ist steht ja eine Frage noch aus der Gruppe. Wann überzeugst du Martin endlich an der GST teilzunehmen? Den brauchst du nicht zu überzeugen. Der nimmt auch an der GST teil. Der wird auch mal 50. Ja.
So. Also.
Also da es gibt also genug Anlässe, das zu tun. Also von daher. Und wenn ich mir, da habe ich ehrlicherweise habe ich jetzt letztes Mal drüber nachgedacht. So ja, Mensch, wie lange kannst du das jetzt noch so machen? Ne? Also wie lange kann man jetzt noch so fahren? Du hast vorhin mal so gesagt, Mensch, mit 70. Also es gibt ja genug Beispiele. Ich habe bei der GST geguckt, wer sich alles über die Diva so ein bisschen beschwerte. Und das sind ja auch schon ältere Semester noch mit dabei. Ne? Also das ist super.
Ja, wir sind tief in den 60 hat es Finish gegeben. Also das würde ich sagen, weil es da auch viel eben, wie wir hatten auch so eine, ich sag mal, mentale muskuläre Vorspannung ankommt, auch auf so ein Setting, wie man sich damit umgibt. Und vielleicht ist das auch gar nicht so ein Heißsport-Fitness-Testosteron-Thema, zu sagen, ich lasse mich auf eine Strecke ein, also ich surfe sie und ich bin nicht Wellenbrecher. Vielleicht ist das eine Sache, die sogar ein gewisses Alter begünstigt, wenn man schon im Leben das eine oder andere erlebt hat und auch erlebt hat, dass nicht immer der eigene Modus entscheidet, sondern dass manchmal man sich auch auf die Modi anderer oder der Umgebung einlassen muss. Weiß ich nicht.
Oder wo dein Körper dir schon sagt, du.
Was auch immer. Ich würde auch umgekehrt sagen, also ich muss dich gar nicht überzeugen. Ich kann dich höchstens fragen, jetzt mal ehrlich, unter uns, wir sind ja jetzt ganz unter uns. Ja. Was hält dich ab?
Ja, mich halten nur Termine ab.
Genau, so, und dann wird das Timing kommen und passen. Und wenn es nächstes Jahr passt, bist du im Game.
Na, also mich hast du jetzt auf jeden Fall noch mehr gecatcht mit dieser Idee, wir kommen gemeinsam an, weil so ein bisschen, also bei aller Phobie, die ich manchmal so in mir vor mir hertragen, muss man auch sagen, so ein bisschen, Das finde ich dann ganz angenehm.
Da kriegst du halt beides. Da kriegst du das Beste aus ITT, ja, nämlich irgendwie ich alleine losbrechen, mich sehr, mhm, sehr Selbstwirksamkeit spüren und kriegst eine Gruppendynamik mit wir. Wir, mhm, erleben zusammen und kannst das ja, wenn du das sehr asynchrone, also kannst es ja so aussteuern, dass dieser Gruppenteil auch echt erst spät kommt. Mhm. Und ich finde es auch überhaupt kein Problem, auf der Platte zu sagen, oder prinzipiell bei Self-Support zu sagen, ich will alleine fahren, sorry. Mhm. Irgendwie nichts gegen dich, ich brauche ja meine Ruhe, und dann fährt, mhm, er halt 400 Meter vor dir, ja, und dann triffst du dich keiner mehr, oder nach irgendeinem Kaffeestopp, wenn der noch auf Toilette geht, setz dich halt aufs Rad, und dann hast du ruckzuck deine, mhm, 2 Kilometer Abstand. Also, mhm, das ist ja, das kann man ja auch ohne dass man irgendwie im zwischenmenschlichen Miteinander die Krallen ausfahren, mhm, muss, kann man das aussteuern, dass wenn man an seine Ruhe haben will, dass man die hat. Mhm. Insofern würde ich sagen, das ist eigentlich eine super, auf der Ebene gewissermaßen sehr integrativ.
Mhm. Nee, du, GST beeinflusst bei mir auch schon Fahrradentscheidung, weil ich immer gucke, hat es die nötige Reifenbreite. Also, ja, wenn dann einer kommt mit 2,2, dann brauche ich das Fahrrad nicht angucken. So. Also ich werde mir jetzt ein neues Fahrrad, mein breites Rad.
Du hast auch ein Fargo-Teil, oder?
Ja, aber plus rein, bist du ja, da passt rein. Aber ja, ich will das anders fahren.
Achso, okay. Geht. Gut, aber wenn...
Jetzt mach mir doch nicht die Gründe madig, warum ich jetzt ein neues Fahrrad
brauche. Du brauchst immer ein neues Fahrrad, spätestens wenn das alte dreckig ist.
Ich denke da nicht drüber. Ja. Ich denk da nicht drüber nach, sonst komme ich da in Zweifel. Ja. Okay, ja. Gunnar, vielen Dank.
Ja.
Ist
jetzt sehr lang geworden, oder?
Es ist überhaupt nicht lang geworden. Okay. Wir sind doch. Ja, nee, nicht für mich. Fast 2 Stunden ist okay.
Naja,
aber wir haben ja auch mehrere Themen.
Also wenn es kurzweilig ist, ist die Welt ja in Ordnung.
Genau.
Das ist entscheidend.
Jetzt nachher ist dein Vortrag.
Ja.
Da freue ich mich schon drauf.
Jetzt muss ich auf Reset drücken, dass ich mir auseinanderhalte, was ich hier erzählt habe und quasi, das kennst du, wenn du manchmal so viele Gespräche führst, dass du nicht weißt, habe ich das schon gesagt?
Ja.
Da muss ich jetzt noch 2 Stunden Meditation machen.
Ja, mach das, genau. Und ich gucke mir jetzt diesen Wohnwagen nochmal an von dir.
Ich muss was essen.
Ja, ich auch.
Ja, lass uns mal da mal gucken.
Lass mal schauen. Okay, also Gunnar, mach's gut.
Bis dann. Jetzt machen wir noch so ein Ende klatscht.
Zack.
Dankeschön. Gute Fahrt allseits da draußen.
Tschüss.